Perimeter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 19. Heute mit Flydi.
Hallo.
Felix.
Hallo.
Und mir. Heute mal wieder kleine Runde, nachdem wir ja letzte Woche so viele waren. Mit Auslandskorrespondenz, das war doch was.
Mit doppelter Auslandskorrespondenz.
Genau, haben wir alle einfliegen lassen oder einen klinken lassen. Ja, heute wieder nur kurz und deswegen sind wir bestimmt auch schnell durch, wir haben irgendwie nicht.
Nur kurz, weil wir sind schnell durch.
Ja, das macht Sinn.
Interessant.
Vielleicht sollten wir das genau so machen.
Ja, also nee, ist gerade Sommerloch und wir haben eigentlich kaum Themen, deshalb mal gucken, was da passiert.
Und es ist auch einfach so warm.
Ist gerade auch echt warm, ja.
Find geht. Wisst ihr, es war schon mal wärmer?
Bestimmt.
Dieses Jahr auf jeden Fall auch schon.
Ja.
Und es ist irgendwo auf der Welt immer wärmer.
Ja, aber nicht gerade hier. Weil hier ist genauso warm, wie es hier ist.
Wie es jetzt gerade hier ist,
genau. Richtig. Ja. Und deswegen.
Mir ist trotzdem zu warm.
Ach, habt ihr nicht so.
Mut. Unser Toter der Woche hat aber nichts mit Werbe zu tun. Denn es geht um, ich kann nicht mal den Namen aussprechen, Patrascu. Wer?
Mihai Patrascu. Ich glaube, der
ist
könnte Russe sein. Der ist aber echt jung gewesen. Ja. Der ist 1982 geboren.
Das ist ja nur ein Jahr älter als ich.
Ja.
Und der war halt ein Forscher, Wissenschaftler im Bereich Datenstrukturen. Und hat da ein paar sehr, sehr tiefgreifende Paper geschrieben in den letzten irgendwie, alle in einem Jahr, die man kennen könnte, über Hash-Tabellen, über verschiedene Hashing-Algorithmen, Vektorrepräsentationen und irgendwie anderes Zeugs. Ich habe gedacht, vielleicht kann er bestimmt was zu sagen, weil der macht immer so Zeugs.
Ich kannte den bis jetzt tatsächlich auch nicht. Ist aber eigentlich echt schade, wenn dann so Leute schon so jung sterben.
Ja.
Bevor sie eigentlich ihren richtigen Höhepunkt erreichen.
Jo.
Also, weiß man, an was der gestorben ist?
An einem Gehirntumor.
Das ist halt echt super. Mhm.
Gut. Ja. Also ansonsten, ich glaube, die Papers, die kann man sich echt mal durchlesen, wenn man sowas interessiert. Ich glaube, das ist ganz, ganz interessant.
Ja.
Ansonsten, wie gesagt, ich kannte den bis jetzt auch noch nicht.
Genau. Ich habe mich ja tatsächlich auf den Dock-Connector vorbereitet, weil der ja jetzt gestorben ist bei Apple.
Und ist der jetzt endgültig gestorben?
Also er kommt wohl mit dem nächsten Telefon nicht mehr, sondern...
Können wir erstmal erklären, was der Dock-Connector ist?
Der Dock-Connector ist die einzige irgendwie Ansteckstelle an dein Telefon.
Genau, also
abgesehen
da unten,
vom
der Dock-Connector ist, glaube ich, so ein 21- oder 20-poliger Anschluss, so ein breiter, den man halt in... Wo hat man denn überall?
Sieht ein bisschen aus wie parallel.
Ja, ist glaube ich, auch parallel. Also ist kein serieller Port. Das ist halt die Verbindungsstelle, womit man normalerweise sein iPod oder sein iPhone oder sonst irgendwas an USB anschließt.
Nee, du da ja quasi alles anschließen kannst. Du kannst es ja docken, deswegen heißt es ja Dock-Connector.
Ja, genau. Also aber letzten Endes tust du damit entweder dein Device laden oder an den Computer anschließen. Und wenn du es an den Computer anschließt, ist es halt auch USB.
Ja, richtig. Die Sache ist, er ist gestorben und quasi im selben Atemzug wiederbelebt als Dock-Connector. Der sieht ein bisschen aus wie Micro-USB. Auch vom Formfaktor sagen, sie hat irgendwie weniger Pins, aber ist eigentlich noch genau das Gleiche. Genau der gleiche Scheiß. Und das ist halt einfach super Apple.
Tja, wir wollen halt alles neu verkaufen.
Ja, hoffentlich ist der Port wenigstens mittlerweile symmetrisch, weil das Ding ist, ja. Also symmetrisch in Form von, du kannst ihn reinstecken, wie du willst.
Nicht? Natürlich nicht.
Oh Gott,
warum sollte man das können?
Keine Ahnung, das ist ja auch bei USB das Bescheuerte. Das ist quasi nach außen hin, sieht symmetrisch aus, aber innen drin elektrisch halt nicht. Und deshalb kannst du den nur in eine Richtung reinstecken. Und deshalb steckt man immer falsch rum rein, immer.
Ja.
Oder versucht ihn falsch rum reinzustecken.
Deshalb. Ja, aber bei USB 3 sieht man ja den Unterschied.
Ich habe keine USB 3-Geräte, keine Ahnung.
Ja, also bei den dicken USB. Bei welchem USB 3? Das steckt mir immer noch falsch rum rein.
Also bei dem B-Ende
sieht es auf jeden Fall. Ja, fuck, da war es schon immer so. Da konntest du es auch letztes Mal nicht falsch rum reinstecken, bei 2-0. Ja. Die dicken.
Achso, ja,
die du also
bei den dicken,
Nein,
der ist. Das ist der gleiche Stecker. Die sind abwärtskompatibel. Das muss der gleiche Stecker sein.
Nee, nicht. Also
bei die Buchse ist definitiv anders. Da ist nämlich noch eine Reihe zusätzlich.
Genau. Aber du kannst doch da trotzdem.
Du kannst da trotzdem USB. Das ist halt das coole Design bei USB 3.0, dass sie wirklich abwärtskompatibel sind und trotzdem mehr Pins haben. Also
wenn du der Stecker ist auch viel höher, der 3. Also
die haben dann oben drüber nochmal eine Leiste, wo nochmal mehr Pins drauf sind.
Ach, genau.
So verstehe.
Da gab's, ich hatte da mal ein richtig cooles Bild und dann da gab es so den Vergleich, so was ist USB 2.0, 3.0, wie das jetzt aussieht, und die haben da tatsächlich irgendwie doppelt so viele Pins drin und da kommt dann halt die mehr Energie und entsprechend halt auch die Abwärtskompatibilität her.
Mehr Energie.
Jedenfalls, ja, Dock-Connector gibt es immer noch und
ich verlinke den jetzt einfach mal.
Ich frage mich ja, wie viele Dock-Connector kaputt gehen, weil da Leute versuchen, das Micro-USB reinzustopfen. Weil der hat die gleiche Größe, ne? Das ist ein bisschen bescheuert. Aber Gründe sind natürlich, weil irgendwie, die haben auch gemerkt, das ist ein Riesenscheiß eigentlich, dass das Ding so breit ist einfach. Weil es macht ja eigentlich nichts.
Ja, also war halt, achso, ist übrigens 30 Pin. Ich habe vorhin gesagt, 20 Pin oder so, stimmt nicht, ist 30 Pin.
Ja. Und jetzt sind der nächste ist 19.
Genau, und ging früher tatsächlich auch auf Firewire. Also die ersten iPods, die hat man dann über Firewire ansprechen können und so.
Ja.
Und das ist dann ja irgendwann mal weggefallen.
Ja.
Hm?
Ja. Und ja. Weiß nicht, darauf habe ich mich jetzt ein bisschen vorbereitet, aber das.
Ja, dann erzähl doch mal.
Nee, das war's schon.
Achso.
Das quasi habe ich einfach mit hart rein geforst gerade.
Okay, also der ist jetzt, also der alte ist weg und es kommt wahrscheinlich ein neuer.
Ja,
irgendwie. Also ich meine, das passiert ja bei anderen Telefonen auch regelmäßig irgendwie und jetzt macht Apple das auch mal wieder. Weiß ich nicht, wollen sie irgendwie neues Equipment verkaufen oder so.
Ja.
Keine Ahnung.
Weiß ich. Nee, also der Grund ist eigentlich. Die wollen halt die Dinger immer kleiner machen und dieser riesige Stecker nervt halt einfach total auf den Designs.
Ja, erstens das. Zweitens ist es wahrscheinlich auch zu groß auf dem Logic Board.
Also ja, das meine ich ja.
Genau, dass man sonst könnte man mehr Akku reinpacken, wenn dieser Anschluss nicht so breit wäre, ist wahrscheinlich auch ein Grund.
Deswegen, also sie haben ja schon die.
Aber dann sollen sie doch gleich USB-Thingy-Pin machen.
Nein, natürlich nicht.
Ich weiß nicht, also entweder da gibt es technische Gründe oder die wollen einfach ihren eigenen Scheiß
Gründe haben. Es wird ja danach USB.
Ja.
Deswegen gibt es da keine technischen Gründe für.
Ja, gut, dann keine Ahnung.
Und ich meine, wenn du schneller brauchst, dann baust du halt gleich USB 3 ein.
Es sind strategische Gründe, ganz einfach.
Ich frage mich jetzt nur gerade, was da der große Vorteil ist, wenn du einen proprietären Anschluss an deinem Telefon hast.
Dass die alle sagen,
dass du das verkaufen kannst, dass du lizenzieren kannst.
Genau,
dass du so einen Stecker
brauchst. Ach so, du meinst jetzt für Third-Party-Anbieter, ja, okay, die müssen, ist ja tatsächlich auch so, also wenn du so Third-Party irgendwelche, was gibt's denn da, Mikrofone oder irgendwie nochmal extra Geräte hast, die du irgendwie an das GPS-Tracker oder sonst irgendwas, was du an das Telefon anstecken kannst, dann musst du da ja quasi lizenziert sein und einen bestimmten Key von Apple bekommen, damit du da überhaupt mit dem Gerät sprechen darfst. Also gerade auch so Lautsprecher-Docs und sonst irgendwas, die müssen ja dann quasi Geld an Apple zahlen. Deshalb kann es schon sein, dass es daher kommt.
Das klingt
logisch.
Ja, also die Frage ist halt, ja, nee, es gibt eigentlich keine Frage, ist eigentlich alles klar.
Gut, dann gehen wir doch gleich mal zu unserer Kategorie der Woche, die diese Woche eine Lüge der Woche ist.
Ja, ich habe das,
Felix.
Ich habe das jetzt einfach mal so bestimmt, weil ihr alle keine guten Ideen hattet.
Nee,
ich habe für die Lüge der Woche ist, der Artikel selber heißt How Reddit Was Built with an Army of Fake Accounts. Und da spricht halt der Founder von Reddit darüber, wie am Anfang halt Reddit leer war, weil es hat quasi keiner benutzt und dann haben sie sich einfach ganz viele Fake-Accounts gemacht und dann relevanten, hochqualitativen Content einfach selbst mit diesen ganzen Fake-Accounts erstellt. Also das, was sie selber lesen wollten und was sie selber gut fanden, haben sie halt mit den Fake-Accounts hochgeladen und so war halt erstmal relevanter Content da, guter Content und so hat sich quasi auch Reddit entwickelt. Einfach so, wie der erste Impuls war, hat sich den auch weiterentwickelt. Das heißt, ist dann nicht irgendwie ein Pornboard geworden, oder? Sondern wirklich technisches Zeugs.
Ja, ist dann halt das Bootstrapping-Problem. Da haben das richtig. Bootstrapping halt irgendwie mehr oder weniger manuell gelöst.
Ja,
sehr gut.
Er cheatet einfach.
Er cheatet.
Ja, weil das ist, ja, okay. Nee, es ist halt Bootstrapping ist immer ein Scheiß. Und es gibt keine guten Lösungen für Bootstrapping, weil es halt Bootstrapping ist bei Design.
Ist aber auch schon grenzwertig, wenn man das nicht kommuniziert dann irgendwann.
Warum? Nee, warum?
Naja, stell mal vor, wenn Apple oder wenn Microsoft oder wenn sonst
die haben
jemand...
Das, das sind komplett andere Firmen, die anders...
Klar, aber wenn das jemand macht und das so rauskommt, dann weißt du doch wieder, dass das Geheule groß ist.
Ja, hätten sie es mal bei Google Plus machen sollen. Dann hätten wir jetzt super viele Leute bei Google Plus.
Ja, bei Google Plus mussten sie das ja quasi nicht machen, weil sie...
Ja, sie hatten einfach eine riesige Userbase schon.
Ja.
Und künstlich verknappt.
Ja. Aber ich meine, was ist, also ich sehe da daran jetzt überhaupt nichts irgendwie Schlimmes, wenn man halt, ich meine, die haben ja guten Content geliefert, das war ja dann okay.
Ja, also guten, was sie halt gut fanden, nicht was irgendwie die Leute gut fanden, sondern was sie gut fanden.
Ja, aber das reicht doch da schon mal. Also war ja scheinbar gut genug, um jetzt irgendwie viele User anzuziehen. Ich meine, auf Reddit hängen echt viele Leute ab. Mhm. Und in den ganzen Subreddits, da gibt es ja irgendwie, keine Ahnung, Gentleman Speech Subreddit oder sonst irgendwas. Also ich meine, da gibt es ja mittlerweile auch so Micro-Communities Usenet. Für alles.
Das Usenet für irgendwie neu.
Ja.
Würde ich es jetzt einfach mal benennen.
Ja, ich finde es, also ich meine, klar, so haben sie ihr Problem jetzt gelöst, ist trotzdem irgendwie ein bisschen...
Interessant finde ich es einfach. Das ist nicht irgendwie schlecht. Also ich würde es gar nicht werten, sondern einfach, das ist eine interessante Lösung für ein schwieriges Problem. Hm.
Naja, gut.
Ja, Reddit ist halt auf einer Lüge aufgebaut dann, aber es ist ja kein Problem. Wenn es jetzt gut ist, ist es, finde ich, super.
Gut, auf jeden Fall haben die es so gelöst und so ist es jetzt mal. Ändern können wir sowieso nicht mehr. Der Herr Torvalds, der findet ja so manche Firmen gut und manche nicht so. Und
wieso das denn?
Ja, letzte Woche hat er so bei so einer...
Alle Firmen sind doch gleich gut.
Nee.
Nicht?
Nee. Hm. Ist Oracle genauso gut wie Red Hat?
Weiß nicht. Ein bisschen vielleicht.
Nee. Überhaupt nicht.
Okay.
Müffeln beide ein bisschen nach Käse.
Was? Red Hat?
Ja.
Nee, ich finde die cool, die benutzen nämlich Python für all den Shit einfach.
All den Shit.
Ja.
Ja, und die kaufen halt auch Zeug ein und Open Source ist dann.
Zeug einkaufen kann Oracle auch.
Ja, ja.
Das können die super. Aber die können auch die Leute Open verklagen. Sourcen's
dann nicht.
Ja, wir können Leute verklagen.
Das ist. Aber zurück zu Herrn Torvalds. Der war mal wieder in seiner Heimat und hat da so einen Vortrag gehalten und ist da irgendwie gefragt worden, wieso so eine komischen Chips von dieser Firma Nvidia nicht so richtig funktionieren. Und da hat er gesagt, kann er nicht, er findet die Firma irgendwie komisch, weil die ist irgendwie schlimm. Und hat da so einen Stinkefinger gezeigt und gesagt, Nvidia, fuck you.
Hat er gesagt. Ja, aber hat ich meine... Ich habe, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gedacht, das ist echt interessant, weil meine Auffassung von so Grafikkarten unter Linux so vor ein paar Jahren, als ich noch so ein bisschen auch ab und zu mal einen Shooter unter Linux gezockt habe, war eigentlich, dass man sich Nvidia-Grafikkarten kauft, also jetzt im Speziellen bei Grafikkarten war es halt so, weil die haben zwar nur proprietäre Treiber angeboten, aber die haben dann meistens auch tatsächlich funktioniert, im Gegensatz zu allem anderen.
Ja, also wenn man nicht so auf Performance steht, dann kann man natürlich die Intel-Treiber nehmen, weil die sind einfach am besten supported, weil ja. Intel
außer diese von, wie heißt diese Firma? Da wo was
ist. PowerVR.
Genau, PowerVR. Aber gut. Ja genau, diese Intel.
Die hat Intel ja nur eingekauft.
Hat die irgendwas Karten, genau.
Die hat Intel ja nur eingekauft und da basteln sie den Chip nicht selber und können deswegen den Code nicht freigeben.
Ja.
Genau, das hatten wir letzte Woche. Ja, aber für mich war immer, wenn ich einen Laptop kaufe und da ist eine Intel-Karte drin, dann ist es schon mal super gut, weil dann brauchst du dir eigentlich gar keinen Kopf machen, weil die funktionieren
out of the box. It just works, TM.
Ja, genau. Also da ist Intel ja Gott sei Dank immer sehr, sehr schnell hinterher. Und ich habe mir tatsächlich für meinen Desktop-Rechner eine AMD-Karte geholt, also vormals ATI, Radeon, Gedöns, bla.
Ja.
Weil ich es gut fand, dass die angefangen haben in die Open-Source-Community.
Das heißt, du wolltest sie supporten?
Ich wollte das supporten.
Das ist quasi wie Spenden, nur dass man was hat danach.
Dafür waren halt echt in der kompletten Zeit, in der ich mein ThinkPad hatte, was ja auch 4 Jahre war, da war auch so eine Radeon HD irgendwas drin. wenn ich mit irgendwas Probleme hatte, dann immer im Grafikkartentreiber. Also entweder ich hatte keine Beschleunigung bei HD-Videos und das hat geruckelt wie Sau, oder es ist mal wieder irgendwas kaputt gegangen. Ich habe mal den X-Server updatet und dann hat der Treiber nicht mehr funktioniert.
Ja, das ist ja immer noch so.
Ja.
Die supporten ja nur noch den alten X-Org, der irgendwie ein Jahr jetzt.
Na, es kommt drauf an, hast du die proprietären Treiber benutzt?
Sowohl als auch. Und ich hatte ich habe am Anfang die proprietären Treiber benutzt, weil ich da halt auch ab und zu mal Games spielen wollte oder so. Das habe ich dann irgendwie relativ schnell aufgegeben und bin dann auf die Radeon HD und später, als diese Karte, die da drin war, von den normalen Radeon-Treibern unterstützt wurden, auf die normalen Radeon-Treiber gewechselt. Und ich hatte mit allen dreien immer irgendwelche Probleme. Immer mal wieder,
aber
immer
das
unterschiedliche
ist ja,
Probleme.
Das ist ja aber alles früher, jetzt ist ja alles besser.
Und also mittlerweile so ist es einigermaßen stabil, weil das ist jetzt halt so ein Thema, womit ich mich jetzt überhaupt nicht mehr befasse.
Ja,
ich habe mich gerade gefragt, was da überhaupt jetzt in diesem Rechner hier für eine Grafikkarte drin ist, weil tut halt.
Wenn, dann ist da nur Nvidia drin bei dir.
Nö.
Die haben Nvidia und RTI in beides?
Ja.
Ja, aber in aktuellen MacBooks war immer eine Nvidia in der letzten
Zeit. Also das ist ja kein richtig aktuelles, das ist ja eins von 2009.
Oh Gott, so alt.
Mal
Neues kaufen?
Ist eine Nvidia, meins daheim ist neuer. Ach. Ist eine Nvidia 9400M tatsächlich.
Ja. Okay, das ist halt irgendwie eine Grafikkarte.
Ja, also das ist ja halt auch noch mit Onboard-Gedöns und meins daheim, das hat ja dann noch zwei Grafikkarten, da ist ja auch noch eine Intel mit drin.
Ja, also wie gesagt, das ist... Also die Treiber von Nvidia sind wohl nicht schlecht, aber also die proprietären, aber sie sind halt proprietär.
Sind halt Blobs. Eben. Also das ist das Problem einfach. Es sind Blobs. Und wenn du da nicht das Richtige draußen ransteckst, dann explodieren die.
Ja. Und scheinbar ging es jetzt bei diesem Kommentar halt auch dazu, was so Kommunikation mit den Leuten
Kommunikation,
abgeht
Support,
einfach Zusammenarbeit. Wenn du jetzt irgendwelche Patches von denen in den Linux-Kernel reinbringen willst, wie die dann quasi, wie du mit denen zusammenarbeiten kannst. Und das sind scheinbar ziemliche Idioten. So, wenn man dem Herrn Torvalds glauben darf.
Darf man nicht.
Warum?
Weil man muss sich immer eine eigene Meinung machen.
Ja,
schon. Du musst jetzt bei Nvidia anrufen und sagen, dass du immer gerne...
Hallo was. Nvidia, seid ihr Arschlöcher? Fuck you.
Fuck you. Nee, ich wollte hier mal in Curl-Patch schreiben, aber ich brauche mal euren Support. Und wenn die sagen,
ich brauche mal euren Quellcode.
Wir leiten sie weiter an den Second-Level-Support, dann sagst du, fuck you.
Genau.
Nvidia hat ja da auch so drauf reagiert und irgendwie gesagt, ja...
Hat es gerade durchgescheint?
Ja, das ist irgendwie...
Der Computer ist kaputt.
Das ist eine Nvidia-Grafikkarte mit Flash und Gedöns. Ich weiß nicht, was er da macht.
Ich glaube, das liegt an deinem... was benutzt du?
Sieht aber abgefahren aus.
Nee, Firefox.
Nee, ist Firefox und warum Flash. Ich weiß nicht, der macht irgendwas... Das ist
sehr komisch. Warum benutzt du Flash?
Ja, ich... Eigentlich will ich ja kein Flash.
Ja, aber das ist halt überall und das ist halt.
Ja, aber der Pro-Tipp, habe ich ja letztens mal schon erzählt.
Ist denn das jetzt überhaupt?
Man kann ja im Chrome mittlerweile sagen, man möchte Flash nur noch auf Klick ausführen. Überall. Ja,
er wollte es, glaube ich, sich einfach anschauen. Das war das Problem. Er hätte es wieder durchgescheint. Durchgeschieden.
Ja, aber das geht doch auch mit HTML5.
Nee, Embedded.
Embedded geht genauso.
Nein, Embedded, wie heißt es? YouTube geht nicht mit HTML5.
Doch, der bindet dann ein iFrame ein. Ich habe das schon auf vielen Seiten gesehen, dass das funktioniert.
Aber der Standard ist, dass das
nicht so macht. Ja, okay, da muss man es wahrscheinlich manuell auswählen, dass man da irgendwie
HTML5 also wenn du diesen,
kompatibel
diesen,
haben will.
Wenn du diesen normalen Code nimmst, diesen Object-Code, den dir YouTube vor die Füße knallt und du so einbindest, dann ist das immer
aber Flash. Also ich habe ja generell momentan Flash überall deaktiviert lass die Sachen halt einfach nur laufen, indem ich dann mal draufklicke, wenn ich es denn mal wirklich brauche. Und da ist es so, dass tatsächlich viele Seiten mittlerweile angefangen haben, diese YouTube-Sachen als iFrame einzubinden. Und ich habe jetzt noch nicht ausprobiert,
wahrscheinlich
wie das dann funktioniert.
Manuell oder so, keine Ahnung, weiß ich auch nicht.
Ich mal
ja, ich sollte den Flash einfach mal hier zum Beispiel im Firefox deaktivieren und dann Chrome nur benutzen, wenn ich Flash sehen will oder so. Da habe ich auch so ein Click-to-Flash-Zeug
drin. Ja, sowas in der Art.
Click-to-Flash.
Aber wir waren bei Nvidia. Also die haben irgendwie darauf reagiert und haben gesagt, wir machen doch irgendwie bei Linux so bei ARM-Code irgendwie mit und wir sind doch gar nicht so böse, aber unseren Code entwickeln wir halt einfach hausintern und
ihr kriegt nichts davon.
Ihr kriegt nichts davon, genau.
No code for you.
No code for you.
Also im Endeffekt genau das, was der Herr Torvalds kritisiert hat, sagen sie, wir machen das so. Dafür machen wir guten Code und gute Grafik. Grafik ist uns wichtig und wir sind die besten Grafiker der ganzen Welt.
Und herzlichen Glückwunsch, ist kaputt gegangen.
Nee, ist ein iFrame.
Aber das ist...
Ich habe das nur aufgezoomt, dass ihr das lesen könnt. Ich habe gerade bei YouTube nachgeguckt. Die binden mittlerweile, wenn du da sagst, Embed, ist es mit, ist es standardmäßig ein iFrame.
Sorry. Ah, ja, okay. Dann ist es vielleicht.
Also, je nachdem, würde ich sagen. Ich gucke mal bei mir gleich. Vielleicht hast du hier einfach kein Flash und deswegen.
Vielleicht.
Ja, oder es liegt nicht in der korrekten Version vor, nicht als OGG, als WebM. Und deswegen kann ich sowieso nicht abspielen im Firefox.
Ja, das kann sein. Ich guck mal bei mir. So.
Genau. Seien Sie auch heute wieder dabei, wenn wir live Sachen, ausprobieren. Live
Sachen ausprobieren.
Live. Ob der,
aber es ist so komisch kaputt bei mir, ich kann nichts mehr anklicken.
Ob der Flash-Player endlich seinen langsamen Tod stirbt oder ob HTML5 gewinnt. Aber hier hat gerade im Chat jemand gesagt, HTML5 ist
tot.
Nee, ist noch nicht bereit für den Mainstream.
Das
HTML5 noch nicht bereit für den Mainstream.
Das kommt.
Social Game Anbieter Voga hat sein
HTML5-Projekt. Okay, ich kopiere das jetzt mal hoch. Das
Magic
war eigentlich weiter unten.
Land Island quelloffen unter dem Namen Pocket Island veröffentlicht.
Also genau. Bei mir ist tatsächlich auch ein iFrame.
Ja.
Also muss es stimmen, das hast du Müll erzählt. So. Hm. Okay, haben wir es auch geklärt.
Sehr gut.
Allow Fullscreen ist in dem iFrame als Dings mit eingebaut.
Okay.
Sehr gut.
Ist empirisch bewiesen somit.
Ja, wir haben alle beide ausprobiert.
Alle beide haben es ausprobiert
bei iFrame. Ich habe sogar Flash installiert.
So. Genau, also VUGA ist ja diese ja mehr oder weniger Facebook-Game, Mobile-Game-Bude aus Berlin, die da so scheinbar auch ab und zu ganz, ganz coole Sachen machen. Und,
was haben die zum Beispiel gemacht? Gibt es da eins, was man kennt?
Boah, ich bin da ja nicht so am Start, was so Games angeht.
Ja, yeah, ja, schon klar.
Ich habe mir letztens Worms 2 gekauft.
Ich habe Worms 2 gekauft.
Genau. Das ist mir gerade eingefallen, auf dem iPhone.
Von 19
auf dem iPhone. Aber
warum hast du nicht Worms die neueste geholt?
Das ist, glaube ich, die neueste, die es da gibt. Worms 2 Armageddon.
Okay. Also wenn, dann will man Worms World Party. Wer kann mit einzocken?
Ja, Worms World Party ist
und auch das war cool. Immer super kaputt.
Das haben wir früher noch, als ich noch, Gott, da war ich noch in dem Praktikum, ja. Da haben wir in der Pause immer Worms World Party gespielt.
Das war so lange her wie Blobby Volley.
Jedenfalls haben die da einen HTML5-Game gemacht, was im Oktober 2011 veröffentlicht wurde. Und sie sind jetzt zum Schluss gekommen, dass HTML5 für so Gaming-Geschichten doch noch nicht so ausgereift ist, dass man da damit irgendwie mit nativen Apps.
Was war das Problem genau? Also was haben sie gesagt?
Ich habe es nicht gelesen. Oh Gott. Das ist gerade im Chat entgegengeflogen.
Jetzt kommen wieder Ausreden, schon klar.
Ja. Die Engine.
Also ich glaube ja, das Problem ist, das ist einfach noch nicht so ein gutes Auditoren-Tool wie Flash.
Ja gut, aber ich meine.
Nee, also die haben das jetzt halt auch nicht mit Flash verglichen, sondern mit nativen Applikationen. Und ja, da ist okay, halt klar, also die Screenshots, die man hier sieht, die sehen halt auch so aus, als ob die jetzt auf einem Telefon gemacht wurden. Und da ist dann halt schon klar, dass die mobilen Runtypes und alles noch dem, was man nativ machen kann, hinterher ist. Und ich meine, also mir geht's ja auch immer so. Ich bin ja eigentlich auch jemand, der sagt, eigentlich Web ist ja cool und eigentlich würde ich gerne alles im Web machen. Aber letzten Endes benutze ich kaum Web-Applikationen, also so gut wie gar keine. Alles, wo ich irgendwie eine native Applikation dazu habe, da benutze ich die native Applikation.
Was ja, eigentlich komisch
ist. Twitter zum Beispiel.
Ich benutze Twitter nie auf der Webseite. Ich benutze auch wenn ich jetzt auf der Arbeit irgendwie Google Mail oder sowas habe, da benutze ich das auch nur im normalen Mail-Client.
Ja gut, also ein Mail-Client ist schon normal.
Wenn es einen ordentlichen nativen Client für unser Etherpad geben würde, dann würde ich kein Web-Interface benutzen dafür.
Auch auf deinem Computer jetzt?
Ja.
Nee.
Doch.
Das ist doch super retarded. Also ich bin total glücklich, dass ich auf meinem Computer einen Browser habe, weil der funktioniert im Gegensatz zu dem ganzen anderen Scheiß genau immer gleich. Das ist quasi das ist das Telefongefühl nur auf dem Computer und dann nennt sich das halt Browser.
Also finde ich. Beim Telefon kann ich es auch nachvollziehen, wenn jetzt eine native App schöner und besser angepasst und schneller ist.
Ist doch auf dem Desktop genau das Gleiche. Du kannst dich besser in die nativen APIs integrieren, du kannst schneller starten, du bist im Endeffekt in deinem Betriebssystem schöner integriert.
Aber bei einem Projekt, was übers Internet die ganze Zeit läuft, macht doch keinen Unterschied.
Also die Sache ist halt auch, man sieht das speziell jetzt bei vielen Linux-Applikationen, die haben kein buntes Interface mehr, sondern die machen Webserver auf. Mhm. Und ich finde, das ist genau der richtige Weg.
Ist ja auch legitim, das zu machen und ist auch echt okay. Ich sage nur, wenn ich eine native Applikation habe als Alternative zu einer Web-Applikation, dann benutze ich, obwohl ich Web eigentlich ganz cool finde und ja selber Webentwickler bin und sonst was, benutze ich dann im Normalfall die native Applikation.
Ja, und nicht also, die Web-Applikation. Also das Beispiel bei mir wäre zum Beispiel, du hast den JDownloader und dann hast du den JDownloader Web. Und dann nimmst du nicht die scheiß Applikation, weil das Webinterface im Gegensatz zu den anderen Dingen
halt. Ja, die Applikation ist halt auch beschissen.
Das ist, nee.
Also das ist ein wenn du eine gute native App hast, dann kannst du damit
tatsächlich. Du nimmst das, was besser ist.
Und ja.
Also mir kommt das so vor, als ob das Webzeug speziell jetzt im Bereich Linux einfach viel, viel besser funktioniert. Außer es ist halt Kommandozeile, das ist natürlich noch was anderes.
Ja.
Also, wie gesagt, ich
finde Web auch cool und wenn ich irgendwelche Projekte selbst mache, dann sind das auch Web-Applikationen. Ja,
genau. Also, wenn ich ein Frontend brauche, dann würde ich das auch wieder als Webserver starten. Mhm. Und das ist halt einfach viel, viel einfacher. Und viel, viel, sieht halt viel mehr gleich aus. Dann nimmst du einfach Bootstrap und dann bam, hast du bunt und schön. Und du musst nicht überlegen, okay, ich mache jetzt irgendwie diesen Scheiß in meiner nativen Applikation.
Das kann man auf zwei Arten sehen. Das eine ist, du möchtest, dass deine Applikation überall gleich aussieht. Das andere ist, du möchtest, dass deine Applikation sich in das umgebende Betriebssystem integriert und so aussieht wie der Rest des Betriebssystems. Und das kriegst du halt mit Web-Applikationen so nicht hin.
Ja.
Und also ich meine, du hast halt...
Könntest du schon auch machen.
Ja, ich habe schon mal ein Projekt mitgearbeitet, das sowas probiert hat. Das ist echt... Also das ist,
ja, aber ich meine, du weißt ja, mit welchem Browser, von welchem System du kommst. Das heißt also, du könntest auch versuchen, dich dementsprechend anzupassen. Ich sage nicht, dass es gut klappt, aber...
Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es Sinn macht, weil... Es ist eine Web, also wenn es eine Web-Applikation ist, dann merkst du das allein schon an der Art und Weise, wie Benutzerelemente reagieren, wie ob es Animationen gibt oder sonst irgendwas. Du merkst einfach auch schon auf dem Telefon, wenn du jetzt es gibt ja so komische mehr oder weniger Billigspiele, die dann nichts anderes machen, als dir eine Webview anzeigen, wo du dann halt quasi einen
Du machst einen Browser auf.
Genau, du machst quasi einen Browser auf, aber das ist eine Applikation mit drin. Und da gibt's ja dann auch so Buttons, die sollen so aussehen, als wären sie nativ, aber wenn du da draufklickst, dann merkst du halt einfach, dass es keine nativen Buttons sind, weil die Response-Zeiten und sonst irgendwas viel zu lang sind. Also ich finde, wenn man dann sagt, okay, man möchte jetzt das Web als Plattform nehmen, dann ist es schon okay und legitim zu sagen, okay, dann sehe ich vielleicht ein bisschen aus wie einen Fremdkörper in dem umgebenden Betriebssystem, aber dafür sehe ich auf allen Betriebssystemen gleich aus. Das macht ja auch Google mit seinen ganzen Apps. Google hat ja auch nie irgendwie versucht, auf den ganzen Betriebssystemen anders auszusehen, sondern die sehen halt überall gleich aus und ziehen halt ihr Look and Feel halt durch ihre komplette Applikationsstruktur durch.
Der nächste Schritt ist dann ja quasi die Chrome-Apps, oder wie das heißt? Was ja auch nur Applikationen sind, nur dass sie halt auch Webseiten sind gleichzeitig. Oder gibt es das nicht mehr? Ich weiß nicht.
Du meinst diese, die man in diesem Chrome Web Store kaufen kann?
Ja, oder runter.
Oder ja.
Du musst ja nicht alles kaufen.
Ja, aber das Interessante daran wäre ja, was zu machen und es da reinzustellen, sodass man vielleicht dann ein bisschen da irgendwie seine Applikation darüber finanzieren kann.
Ja. Je nachdem, was du machst. Halt. Ja. Wenn du halt so ein komisches Online-Game machst, dann würdest du dann auch die Möglichkeit hättest, die Chrome-App nehmen oder die Webseite?
Das ist ja im Endeffekt dann das Gleiche.
Yay. Ist es das?
Ja, also so wie ich das sehe, sind das alles nur Web-Applikationen mit dem einen Unterschied, dass du, wenn du die als Chrome-App da in diesen Store stellst, dann haben Leute halt die Möglichkeit, das zu suchen und zu raten und das auf Klick runterzuladen und im Chrome hast du dann halt immer so deine extra, guck, diese Buttons, die du quasi bekommst, wenn du neues Tab aufmachst, wo du dann halt so in Anführungszeichen Applikationen drin hast, aber das sind ja nichts anderes als Web-Applikationen. Also,
ja, das meine ich ja.
Das ist halt
und würdest du dann lieber das nehmen oder eine normale Web-Applikation, wenn du die Möglichkeit hast?
Wie gesagt, ich würde da keinen Unterschied machen, weil das sind beides eigentlich normale Web-Applikationen, nur mit dem Unterschied, dass die einen halt noch über den Chrome Web Store erreichbar sind und dann halt noch ein bisschen eine eigene Rolle nehmen. Aber das macht ja eigentlich in der Implementierung selbst keinen Unterschied. Also wenn ich eine Web-Applikation machen würde und ich hätte da Bock drauf, dass die auch noch über so einen Store gefunden wird oder so, dann würde es wahrscheinlich schon Sinn machen, die in den Web Store reinzustellen.
Was dann eigentlich nur ein Bookmarklet ist.
Oder? Ja, im Endeffekt krass, ist es eigentlich nur ein Bookmark, was so ein bisschen prominenter in deinen Browser integriert ist.
Ja, und der Chrome Web Store ist ein Bookmarklet.
Dann. Ja, genau.
Aber es sieht trotzdem schon cool aus, was man heutzutage so alles machen kann. Egal. Der Chat hat gerade gesagt, so bei HTML5 versus Flash entscheiden wir uns also für native Anwendungen.
Genau.
Flydie macht es.
Flydie macht es.
Ich würde Flash nehmen. So.
Was? Dann nehme ich.
Okay. Felix nimmt Flash.
Ja, das macht
und
keinen Sinn.
Ingo, du musst HTML5.
Ich nehme HTML5.
Sehr gut, dann haben wir alle Fraktionen vereint.
Genau.
An einem Tisch.
Also nicht, dass mich da jemand falsch versteht. Ich finde Webapplikationen toll, aber irgendwie ist es halt tatsächlich nicht so. Momentan noch nicht so cool, dass man halt alles, was man mit nativen Anwendungen echt gut machen könnte, genauso gut im Web machen kann. Man erreicht halt einfach mehr Leute auf einmal damit, aber muss halt jeder selber für sich entscheiden. Also ich denke, für viele ist es halt vielleicht auch interessant, native Anwendungen zu programmieren, weil sie da damit in der Lage sind, die über einen App Store zu finanzieren. Was ja mit Web-Applikationen jetzt mal abgesehen von diesem Chrome-Web-Store jetzt nicht unbedingt so einfach ist.
Doch, natürlich ja, ist es einfach.
Naja, du machst Dienst
Freemium,
im Hintergrund.
Freemium-Zeugs und dann hast du...
Ja, ja, aber es ist einfach, es ist nicht dasselbe wie du machst jetzt eine Software und du verkaufst Lizenzen und du bekommst dann einfach Geld dafür.
Aber du verkaufst einen Service dann.
Ja, ja, klar. Aber das
ist halt...
Du kannst
ja auch Lifetime-Memberships verkaufen für deine Webseite. Ja. Das geht ja auch. Und das ist dann ja quasi identisch.
Nur, dass du halt das komplette Payment und die Kreditkartenabrechnung und alles selber machen musst.
Ja, oder über Amazon Payments machen zum Beispiel.
Ja, ja. Über irgendwelche Third-Party-Anbieter.
Irgendwas, was schon groß ist, zum Beispiel PayPal oder so, dann das geht ja auch. Mhm. Aber ja, das stimmt schon. Du musst schon noch ein Stück weit mehr machen.
Ja, und
du musst zum Beispiel
es ist die halt, glaube ich, auch eine größere Hürde,
ja.
So einen Dienst dauerhaft zu nutzen, wo du jetzt weißt, okay, wenn ich jetzt vergesse oder wenn ich jetzt irgendwie das verpeile, den zu kündigen, dann zahle ich da jetzt irgendwie noch mehr. Oder ich nutze den vielleicht irgendwann nicht mehr und vergessen und so. Und dann
ja, deswegen ja Lifetime-Memberships für sowas.
Puh, ja, gut. Ist halt die Frage, ob man den Dienst dann damit... so ja, komplett finanzieren kann.
Ja, nee, also das ist ja identisch zu einer Applikation.
Das ist richtig. Bloß bei der Applikation kannst du halt sagen, okay, eine Applikation ist ja vielleicht auch standalone einfach benutzbar. Die braucht ja nicht unbedingt ein Backend. Kann ja sein, dass es irgendwas Cooles ist, was du in einer Web-Applikation machen könntest, aber wo du jetzt nicht mit einem extra Service sprechen musst oder wo du nicht mit einem Service sprechen musst, den du selber bereitstellst.
Und dann ja, aber das geht ja alles weg davon. Das geht ja alles zum vernetzten Alles. Zum Beispiel irgendwie Steam ist ja auch so, du hast irgendwie deine ganzen Games und du kannst sie alle quasi haben, aber du musst trotzdem mit Steam verbunden sein, damit du sie zocken kannst. Und du hast irgendwie dein Telefon und du hast diese ganzen Apps und eigentlich sind es alles nur irgendwie Frontends zu einer Applikation dahinter, die im Interweb steht.
Ja, ja, das kann ja alles sein, aber es ist ja nicht gesagt, dass du die Applikation selber betreiben musst. Es kann ja auch nur ein Client für irgendwas sein, was jemand anders bereitstellt, Twitter zum Beispiel. Und wenn du dann irgendwie, okay, bei der Twitter-App ist es ein bisschen ein Problem, weil die halt ab und zu mal ihre APIs ändern.
Ja, aber du könntest
jetzt auch sagen, du baust dir jetzt mal für einen bestimmten Service.
Es gibt ja nicht so unendlich viele Services, wo du jetzt noch Shit davor bauen kannst.
Ja.
Das ist halt das Problem.
Nee, was ich einfach damit sagen wollte, ist, du hättest quasi die Möglichkeit, da sowas wie passives Einkommen zu generieren, indem du einfach eine Applikation schreibst, die einmal fertig machst, sodass sie halt tut, und dann an anderen Sachen weiterbaust. Und während die wenn du jetzt nicht das Backend, was da irgendwie angeboten wird, dazu selber betreiben musst und sonst irgendwas, und die Applikation schon alles tut, was sie soll, dann kannst du ja quasi dich um andere Dinge kümmern. Und bei einem Webservice musst du halt ständig darum, muss ich ständig darum kümmern, dass alles läuft und muss halt auch Operations und Support und sonst was anbieten.
Ja, außer du machst halt Cloud, also die Cloud ist fertig.
Quasi. Ja, das haben wir ja auch schon gelernt, das ist alles nicht so einfach.
Ja, das ist, aber ich sehe es trotzdem eher so in die Richtung, du hast irgendwie einen Webservice und der wird nur noch angesprochen von der Applikation.
Ja. Ist ja auch viel so tatsächlich. Also ich meine, du hast
selbst
ja schon...
Selbst wenn du irgendwie nur ein Frontend zu einer anderen bist, dann machst du trotzdem Webservice, weil es halt einfach einfacher ist zu maintain zum Beispiel auch.
Ja, und auch gerade bei so Diensten wie jetzt oder bei so Applikationen, die jetzt nicht unbedingt einen Backend bräuchten von der normalen Funktionalität her, wie zum Beispiel Instacast als Podcast-Client. Ja. Die haben ja trotzdem Backend, damit die dir Push-Notifications schicken können, wenn du, wenn es neue Podcasts gibt.
Ja.
Oder die müssen wahrscheinlich demnächst auch ein Backend anbieten, damit die weiterhin Flutter-Support
mitmachen
können.
Was passiert da jetzt? Du kannst uns hier mal auf den aktuellen Stand bringen. Wie sieht's aus?
Ja, so mein aktueller Stand ist, dass Apple sich das angeguckt hat und dass die beschlossen haben, nee, das ist kein, das ist böse, das ist Payment und somit gelten halt alle Regeln, die für Payment-Applikationen gelten. Mhm. Und so wie ich das interpretiert habe, bedeutet das, dass quasi so Applikationen mit Flutter-Support ohne weiteres nicht in den App-Store kommen, deshalb muss man das irgendwie umgehen, was halt irgendwie traurig und schade ist.
Und das heißt, umgehen bedeutet dann genau was?
Umgehen würde zum Beispiel bedeuten, du bietest einen eigenen Service an, also ein eigenes Backend, wo dann deine Applikation, also jetzt der Podcast-Client in dem Fall, hinloggt, was er denn gehört hat. Und du quasi dann in diesem Web-Interface sagen kannst, flatter doch mal automatisch alles, was ich gehört habe. Dass es quasi aus der Applikation raus ist und quasi eine weitere Interaktion drin ist, bei der Apple nicht beteiligt ist.
Jedes Problem kann durch Interaktion gelöst werden.
Eben, wieder.
Das ist, finde ich, fucking retarded einfach. Dass man sowas machen muss, nur dass man...
Das finden, glaube ich, alle retarded. Also ich meine, wir sind da ja selber auch betroffen, weil unsere Flatter-Einnahmen da jetzt dadurch zurückgehen. Und eigentlich Leute, die uns wahrscheinlich gerne irgendwie Geld geben würden, nicht mehr dran denken, auf den Button zu klicken oder so, weil das ist halt einfach, wenn das automatisch passiert, dann ist es sehr cool, weil... Klar.
Genauso wie Backups halt.
Ja.
Du willst es eigentlich immer automatisch. Ja, die vergisst man und man will es eigentlich immer automatisch haben.
Ah, aber wenn wir gerade bei Flutter waren, das ist jetzt eine gute Überleitung.
Super Pfaff.
Genau, Super Pfaff ist jetzt nämlich auch so eine weitere Indirektion noch.
Mehr Interaktion.
Da schließt sich der Kreis, das ist cool.
Das ist kein, das sind noch nicht geschlossen, das ist einfach mehr Interaktion.
Das ist einfach mehr Interaktion, genau. Superfaf ist so ein Dienst, der, glaube ich, auch von ein paar Leuten gemacht wurde, die sich von Holgi haben inspirieren lassen. Zwar ist das, das ist ja super. Super Bonus mit Node und mit Redis und auf Heroku gehostet, das muss gut sein.
Ja, schon deswegen. Ja,
allein weil es Redis drin hat, muss es gut sein. Was tut es? Es ist eine Applikation, die deinen Twitter-Stream anguckt und mit der du dich quasi mit Twitter und mit Flutter, mit OAuth authentifizieren kannst.
Ja.
Und dann kannst du halt konfigurieren, dass Dinge, die du zum Beispiel retweetest oder Dinge, die du auf Twitter faffst, dass die automatisch geflattert werden. Also du kannst ja mittlerweile Twitter-User flattern.
Mhm. Das geht ja schon lange.
Das geht schon relativ lange. Da gab es bis jetzt, war halt ein bisschen so kompliziert. Man konnte entweder in dem Flutter-Interface den Twitter-Usernamen von jemandem eingeben und konnte dann sagen, man möchte jetzt flattern. Oder zum Beispiel bei mir ist es so, ich habe diese Flutter-Extension für Chrome installiert.
Gibt es auch für Firefox.
Genau. Da kann man dann quasi, wenn man auf dem Twitter-Web-Interface irgendwo drauf surft, kann man dann quasi jetzt oben auf Flutter klicken oder auf Webseiten, die das unterstützen und dann flattern. Aber es gab halt bis jetzt keine...
Twitter geht gerade nicht. Twitter ist irgendwie kaputt heute. Also
bei mir geht Twitter gerade.
Twitter ist aber super slow und das ist
also ein Problem.
Also bei Twitter irgendwie...
Also gut, ich gehe halt nur gegen die API. Ich habe jetzt die Webseite.
Nee, ich habe jetzt gerade... Weil ich ausprobieren wollte, ob der Button erscheint im Firefox. Aber die Webseite
lädt Eindeutiges nicht. Vielleicht.
Die Webseite lädt auf jeden Fall sehr, sehr langsam. Das ist richtig. Genau.
Bestimmt wegen dem.
Jedenfalls gab es aber bis jetzt noch gar keine so richtig coole Möglichkeit, wenn man irgendwie mal mobil ist und einen lustigen Tweet liest oder irgendwas, was man für sinnvoll erachtet, demjenigen so auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, hey, hier hast du einen Flatter-Klick.
Ja.
Und das kann jetzt mit Indirektion gelöst werden, indem nämlich quasi diese Superfav-Web-App deinen Twitter-Stream durchguckt.
Ja.
Und dann sieht, ob du irgendwas gefafft oder retweetet hast.
Ja.
Oder Dinge auf Soundcloud sogar, die du gefafft hast. Oder Sachen auf GitHub geht auch. Also kannst ja auch zum Beispiel Gist, bei einem Gist kannst du ja auch zum Beispiel so ein Sternchen machen.
Ja.
Ja, genau.
Verdammte Ablenkung, echt.
Was guckst du schon wieder Katzenbilder
an? Ich habe die lustigen... Animals being dicks.
Ja, das kommt ja noch. Das habe ich deshalb verlinkt, weil gutes Beispiel für GIFs. Aber genau. Und Das hat mich total aus dem Konzept gebracht. Wo war ich denn gerade? Habe ich schon erzählt, super, was es macht? Es fafft einfach automatisch.
Es fafft einfach automatisch.
Es flattert automatisch. Es flattert automatisch Dinge, die du faffst.
Oh Gott, genau.
So viele komische Internetworte.
Ja. Es flattert Sachen, die du faffst. Also wenn man in Flutter auf faff drückt, favorite these dingy, bim, dingy, dann wird es automatisch
geflattert. Bimmy dingy faff.
Genau, oder retweet.
Ich glaube, das ist unser heutiger Titel.
Bimmy dingy faff. Bimmy dingy faff, finde ich gut.
Ja. Finde ich auf jeden Fall ein cooles Projekt.
Ich habe es aber noch gar nicht benutzt. Hast du es schon mal benutzt?
Nee, oder? Ich habe das
da muss es auch gut erst sein.
Vor kurzem. Ich habe gerade
einfach super hart darüber reden und keiner hat es jemals ausprobiert.
Ich habe es gerade geflattert.
Ich habe es gerade geflattert. Es kam irgendwie letzte Woche so auf und dann war es irgendwie ganz groß, aber ich bin auch nicht dazu gekommen, es mir anzugucken. Und heute hat es auch irgendjemand schon uns angetwittert, ob wir es schon angeguckt haben.
Ja, genau. Also ich habe das bei, wo war denn das? Bei Not Safe for Work habe ich das letztens gehört und habe gedacht, das ist doch ganz cool. Ich habe es jetzt auch noch nicht ausprobiert, aber hey, es benutzt Node
und Redis den ganzen heißen
und Schall, ist auf Heroku gehostet. Das ist doch schon mal cool.
Obwohl ich ja Heroku gar nicht so cool finde, muss ich
sagen. Ach, ich weiß nicht, ich finde Heroku ganz angenehm.
Das ist halt zu blöd.
Ja, erstens, also gut, du hast ja einen Freeplan.
Ja.
Aber was ich blöd finde, ist, dass man keine Websockets hosten kann.
Das ist ja voll der Scheiß. Uh-huh. Aber du kannst ja, nicht?
Gar nee, nicht. Die killen deine Connections nach 30 Sekunden. Du kannst keine lang anhaltenden, dauerhaften Verbindungen haben.
Zumindest
momentan.
Du darfst quasi nur das Web benutzen.
Mhm. Ja, zudem hast du halt nur einen HTTP-Worker im Freeplan, was halt auch irgendwie so ein bisschen blöd ist.
Ja, deswegen, was gibt es denn noch für Freeplans von anderen Sachen, die irgendwie cooler sind? Zum Beispiel Google App Engine ist ja mal richtig cool, oder? Das kann doch alles, oder?
Ja, das Problem bei Google App Engine ist, du kannst da halt nicht beliebige Anwendung drauf laufen lassen.
Also ja, du kannst halt alles Python drauf laufen lassen.
Ja, aber du musst dann halt schon einen Framework haben, was die Google App Engine APIs benutzt. Also du bist ja da relativ stark eingeschränkt. Du darfst ja nicht aufs Filesystem schreiben und darfst keine Threads aufmachen und diverse Dinge. Und bei Heroku ist es halt schon so, dass du da so ein plain Sinatra oder Rails oder Python, Django, sonst oder Node irgendwie da halt direkt hinpushen kannst und dann bauen die das. Und du kannst halt auch die beliebige Datenbanken und so nehmen und bei App Engine musst du da halt irgendwie deren eigenen Scheiß
machen. Was ist denn der developerfreundlichste Zeugs gerade?
Also was glaube ich auch ganz cool ist, ist Nojitsu, wenn man Node macht, das ist auch so ein bisschen so ein Node-Hosting.
Giant. Was hast du da für
Erfahrungen? Joint sind meine momentan heutigen Erfahrungen nicht so ganz cool, weil
das
ich
mir. Das sind halt Solaris-Erfahrungen. Das ist ja, das Problem. Ja.
Also, ich habe heute so ein bisschen versucht, Applikationen auf einer Joint Smart Machine zu deployen.
Die heißen alle Smart Machine, oder?
Ja. Ja. Also das ist halt deren Konzept von, das ist so.
Genau, das ist Open Solaris ist es
geforkt. Genau, das ist ein Fork von Open Solaris und das ist irgendwie dieses Smart OS.
Genau, und das ist irgendwie.
Das hat halt irgendwie ZFS und Solaris Containers und den ganzen Scheiß.
Ja, genau. Also die benutzen diesen ganzen Scheiß, damit du dann zum Schluss eine Shell bekommst.
Ja.
Pretty much. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, bei Joint, du kriegst ein Free-Tier mit 128 Megabyte RAM. Aber halt kein Root. Also du musst alles von Hand in die entsprechenden Verzeichnisse bauen, was ein bisschen Pain ist. Aber sonst, du musst applyen, also du musst sagen, ich will jetzt gerne eine Kiste haben und dann kriegst du irgendwann Wochen, Tage später, kriegst du dann deinen Code und dann kannst du dir eine Kiste hochfahren. Und das funktioniert n-mal.
Das ist ziemlich cool. Wie sage ich denn auf Solaris, wie viel RAM ich habe?
Free-M?
Free geht nicht. Gibt's nicht.
Mach top. Versuch top.
Top ist ein Alias, der Echo ausgibt, ich soll PR-Stat benutzen. PR-Stat gibt mir nur eine Prozessliste aus.
Oh, okay. Komm, wir gucken. Solaris.
Aber Solaris.
Ja, das ist halt Solaris. So,
mach mal, guck einfach in Proc irgendwo was. Oder gibt es aber das gibt es auch nicht, oder?
Proc also ich will jetzt halt auch nicht live googeln, wie man auf. Also wenn
dann mach ich es für dich. Solaris check free RAM. Das ist so einfach. Hier, du sagst einfach PR-Stat minus A. Gott, was machst du?
Was machst du?
Goddammit. Du machst PR-Stat minus A. Nee, warte, ist doch nicht genug. Du kannst.
Zeigt er mir irgendwie Load an und die Prozesse laufen?
Hier, du kannst. Hier kannst du machen. Und zwar, du machst Echo, Hochkomma, Doppelpunkt, Doppelpunkt, Memstat, Hochkomma, Pipe, MDB minus K.
Oh, das ist
also, der zeigt minus K.
Das ist so einfach.
Ja, das bloß keine Ahnung von Solaris. Solaris.
Solaris.
Solaris.
Ja, also ich muss ja sagen, diese Smart Machines sind echt cool dafür, dass sie eigentlich nicht so viel Power haben.
Ja, also ist auch ganz nett. Da kann man halt auch gegen ein Git-Repository pushen und wenn es denn funktioniert, dann sollte der theoretisch Applikation automatisch deployen und starten und so. Ansonsten, was kann man denn dann so
sonst ich hatte mal so einen anderen Dienst, der war auch relativ cool.
Also, was irgendwie von unseren Hörern ganz gerne genutzt wird scheinbar, ist ja dieses überspace.de.
Uber. Ist das auch von den
Ubernauten.
Ubernauten.
Keine Ahnung. Nee, ich weiß nicht, was du meinst. Retarded, ey.
Nee, dieses, wie hieß denn das andere Ding, was auch scheiße war? Dieses eine Social irgendwie, wo alle irgendwie sind.
Ach so, ja, die sechs Wunderkinder, das.
Genau, so hieß es.
Wunderkid, genau. Nee, das ist was anderes.
Ach, Gott sei Dank.
Wunderkid ist tatsächlich noch.
Nein.
Doch.
Um's irgendwie, was machst du damit?
Um mit meiner Frau Sachen zu bearbeiten. Also
krass.
Gegenseitig.
Finde ich awesome.
Termine gedöns.
Hast du schicken. Auch den Paid-Plan für irgendwie $1,200?
Nee, kannst du kostenlos benutzen. Wenn du nicht spannende Sachen machst, ist
das alles. Du kannst VM-Stat machen noch.
Habe ich gerade gesehen, ja. VM-Stat 5.5. Er sagt.
Was wolltest du eigentlich nachschauen?
Wie viel RAM auf der Kiste drauf ist.
Ah ja, 128 wahrscheinlich.
Oder? Nee, das ist eine größere.
Oh, fuck, dann hat es 256.
Das ist aber, glaube ich, nur verbraucht. Ich glaube, die hat irgendwie 768 MB oder so.
My God, so viel.
Ja, zurück zum Thema. Wir schweifen ab.
Echt?
Wo waren wir überhaupt? Ach so, bei Pfaff-Dingsbums. Ja. Aber da gibt es nichts mehr zu sagen, oder? Da sind wir.
Autopfaffen ist, glaube ich, ganz cool.
Ja, hört sich auf jeden Fall richtig an.
Man sieht wieder, dass es ein deutsches Projekt ist oder dass Flutter auch in Deutschland irgendwie sehr, sehr, sehr bekannt ist. Irgendwie am bekanntesten von allen, glaube ich.
Ja, ist
ich glaube, das benutzen nur die Deutschen.
Also, oder? Ich glaube, Flutter ist halt größtenteils in Europa so. Also, die Amis, die haben da schon mal was von gehört, vielleicht, aber die haben da irgendwie, die sagen dann, ja, wir bieten doch PayPal an, reicht doch. Oder so.
Ja, ich habe letztens auch wieder, ich wollte Ardour flattern und den habe ich jetzt auch mal geschrieben. Hey. Mhm. So, ich habe keine Lust irgendwie PayPal, mach doch mal Flutter an.
Ja.
Na. Naja.
So ist es dann halt, ne?
Ja, es ist einfach so schön einfach, ne? Einfach draufklicken und so ein bisschen Freude verteilen.
Genau. Mehr Freude.
Also ja. Man fühlt sich auf jeden Fall selber gut, wenn man irgendwas getan hat.
Ja.
Ja, und das Schöne ist halt, wenn das automatisch passiert und man keinen extra Client dafür braucht. Also wenn man einfach einen Twitter-Client benutzen kann und denkt, das fand ich jetzt ganz schön, dieses Bild, oder ich fand jetzt irgendwie diesen Tweet sehr geistreich oder so ein schönes Zitat oder sonst irgendwas, dann ist es doch eigentlich ganz cool, wenn man da einfach nur auf einen Knopf, der eh schon in dem Twitter-Client mit drin ist, draufklicken kann.
Mhm.
Und das passiert dann einfach das Richtige.
Voll gut auf jeden Fall. Mhm.
So, wo waren wir denn jetzt? Ich bin hier irgendwie gerade raus.
Wir waren bei
Superfaf. Also bei Superfaf, ja, Superfaf haben wir abgeschlossen. Was gibt's jetzt?
Von Microsoft Surface.
Oh.
Shit, Surface.
Oh. Microsoft Surface.
It's the iPad from Microsoft.
Der iPad-Killer.
Der iPad-Killer. So wie der Kin. Kennt er denn noch den Kin?
Nee.
Das ist dieses Telefon.
Ist es so wie Zoom?
Ja, sowas wie der Zoom, bloß ich glaube noch kurzlebiger. ich suche das mal kurz raus. Microsoft hat ein Tablet vorgestellt.
Das ist doch gut.
Sie haben es selber gebaut.
Das ist, glaube ich, das Einzige.
Also auch wie der Kin, er hat einen Wikipedia-Eintrag, der Kin.
Das ist, glaube ich, das Einzige, was wirklich erwähnenswert ist. Das Kin heißt das
nicht, der Kin.
Das Kin?
Das Kin. Nee,
der Kin. Das
ich klingt bin, wie das Kin.
Ich bin für das Kin.
Das Kin.
Oh, hast du schon ein neues Kin?
Also ich glaube, das einzig Besondere ist wirklich, dass Microsoft das Ding selber baut und dass es eine Tastatur hat, oder?
Ja. Also ich verstehe es tatsächlich nicht, was es soll. Also es soll so eine Referenz, also das, so wie ich es verstanden habe, soll es eine Referenzplattform für Windows 8 werden, wo man halt quasi sowohl diese Desktop-Applikationen benutzen kann, als auch dieses neue Mobile-Interface-Zeug und so.
Mhm.
Wo dann halt auch wieder das Problem meiner Meinung nach darin liegt, dass du sehr, sehr viele Anwendungen hast, die quasi nur eine Desktop-UI haben, die du quasi mit einem Touchscreen nicht bedienen kannst. Also ich meine, keine Ahnung, sowas, Microsoft Word. Microsoft wird da vielleicht auch...
Die haben doch die Ribbons, da kann man uns jetzt alles mitmachen.
Super Ribbons.
Kennst du
die Ribbons? Ja, ich kenne die Ribbons, aber ich finde die hässlich.
Ja, ich auch.
Ja, dann sind wir uns da einig. Ja, Ribbons funktionieren vielleicht mit dem Touchscreen, das könnte sein.
Ja, ich glaube, dafür haben die nur eingebaut, auch wenn die super hässlich sind.
Die haben es einfach schon vor 10 Jahren gewusst.
So lange sind die nicht, oder? Von 2007, da kam die das erste Mal.
Also es ist auch bald 10 Jahre.
Nicht ganz.
Fünf. Die Hälfte.
Ja.
Ah ja.
Nee.
Lange.
Ja, was haben die da überhaupt rausgebracht? Also dieses Ding ist so eine Referenzplattform für Windows 8 und ist eigentlich ein Tablet-PC, den es, glaube ich, momentan in 2 Ausführungen gibt. Einmal mit x86 und einmal mit ARM-Prozessor.
Richtig, und zwar damit sie genau die 2 Referenzen haben, die sie quasi hergestellt
haben. Ja, mehr Architekturen unterstützen sie ja nicht.
Ja, richtig, aber sie haben auch zwei verschiedene Betriebssysteme, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, die heißen anders. Also
ja, die heißen
auf ARM heißt es irgendwie RT.
WinRT,
so.
Und das andere ist Windows 8.
Damit
so.
Sie quasi 2-mal Referenz für ihre jeweils eine Plattform haben.
Ja, genau. Und das ist eigentlich ein Tablet-PC, der hat auch irgendwie einen Stift, der scheinbar so ähnlich genau sein soll wie diese...
So ein Stylus-Zeug.
Ja, wie heißen denn diese Zeichentablets?
Tablet.
Ja, also so
Vakuum.
Diese Vakuum-Dinger, genau. Also so ähnlich. Man kann da quasi auch dann irgendwelchen Content auf Webseiten scheinbar damit annotieren und so.
Also wenn man's eigentlich braucht, so wie es früher schon mal war, oder? Ich meine so.
Ja, so diese ganzen. Es gab ja diese
Tablet-PCs, die man so, diese Convertibles, die man so irgendwie so drehen konnte und dann hast du es irgendwie zugeklappt oder extend oder wie hießen diese
Convertibles? Schon, glaube ich, oder einfach
Tablet-PCs.
Tablet-PCs.
Genau. Also so ein paar Profs von uns hatten das immer.
Ja, es gibt da zum Beispiel so die relativ bekannt sind, diese kleinen ThinkPads X61. T oder X60T, da wo dann T hinten dran ist.
X200.
Oder X200T, dann die neueren Varianten. Genau,
in Tablet-Mode.
In Tablet-Mode, genau. Und dann ist es quasi so ein Sub-Notebook, so ein 12-Zoll ThinkPad der X-Serie, wo man halt quasi das Display hochklappen kann und rumdrehen kann quasi und dann wieder zuklappen kann und da hat man da mehr oder weniger halt noch ein Touchscreen. Die waren halt früher relativ ungenau und man konnte da halt irgendwie nur mit einem Stift drauf hantieren und das ist jetzt halt quasi schon... ein Tablet, was so einen kapazitiven Touchscreen hat und schon irgendwie einigermaßen genau sein soll. Plus man kann das Ding halt zusätzlich noch mit diesem Stift bedienen, wenn man was draufschreiben will oder so von der Hand.
Also ich wollte mir tatsächlich auch so einen Touchscreen-Computer holen.
Jetzt oder damals?
Nee, also da, wo ich mir quasi das Ding gekauft habe von Monat oder 2 vor, habe ich halt irgendwo mal eine Bestellung aufgegeben. Und dann kam halt irgendwie im Monat nichts. Und dann habe ich mal nachgefragt. Die haben gesagt, ja, wir haben irgendwie Lieferverzögerung. Ich sage, okay. Kaufe ich mir halt eins, was es nicht hat. Und ich habe es bis jetzt noch nicht bereut. Also.
Was ist das eigentlich für eine Auflösung da bei dir?
1280. Also ist tatsächlich relativ groß.
Mal
1280?
768,
genau.
16 zu 10, oder?
Ja.
Was ist 11 Zoll, oder?
11,6. Oh. Also das hat eine relativ hohe Auflösung dafür, dass das Display relativ klein ist.
Zurück zum Surface.
Ja, Surface.
Ja, was hat dieses Ding noch? Ich glaube, das Besondere daran ist, es ist halt einfach ein Tablet, auf dem soll dann irgendwie Windows 8 oder dieses Windows RT oder wie es heißt, laufen. Und ich glaube, das Besondere daran ist, man kann das quasi noch auf eine Tastatur draufstecken.
So wie bei diesen Transformer Prime Infinity.
Transformer Prime Infinity.
Denn, also für die Namen haben sie es einfach verdient, gekauft zu werden. So einfach ist das.
So
ähnlich. Und nicht verklagt zu werden wegen dem Namen.
Genau, so ähnlich, aber bei Windows 8 spielt sich das wahrscheinlich dann noch, also ist es wahrscheinlich noch ganz cool, weil das soll ja dann sowohl Desktop-Betriebssystem sein, als auch Tablet-Betriebssystem. Ich bezweifle zwar immer noch, dass sie das irgendwie cool hinbekommen, aber die Idee ist jetzt halt, du kannst es dann auf so eine Tastatur dran stecken, hast dann auch noch irgendwie so einen USB-Port an der Seite, wo du irgendwie noch eine Maus oder sowas anschließen könntest.
Ja, eigentlich wollen sie einen Laptop haben.
Genau, und eigentlich ist es dann quasi so ein Laptop, wo du dann halt im Desktop-Mode arbeiten kannst, aber du kannst halt auch die Tastatur wegnehmen und dann hast du ein Tablet, mehr oder weniger.
Also ich meine, wenn sie das gut hinkriegen, kann ich mir schon vorstellen, dass das...
Das ist ja das Problem. Ich kann mir auch vorstellen, dass es ganz cool wird, aber ich bezweifle, dass sie es gut hinkriegen. Ich weiß nicht, das ist Microsoft. Die haben, was so Mobile-Kram angeht oder allgemein, was irgendwie so Sachen, neue innovative Dinge angeht in den letzten Jahren.
Also ich habe kein glückliches Händchen.
Ich glaube, Microsoft hat noch nie ein glückliches Händchen bei Innovation gehabt. Die haben alles irgendwie eingekauft oder nachgemacht.
Nee, das Tablet kam ja von ihnen. Deswegen haben sie es nicht. Das Ur-Tablet.
Das Ur-Tablet.
Ja. Ich weiß gar nicht, wie das Ding hieß. Jedenfalls hatte Microsoft das erste Mal einen Prototyp. Sie haben es gezeigt und keiner wollte es haben. Mhm. Und dann haben sie es halt
fallen gelassen. Ich meine, die haben ja auch coole Leute in ihren Labs sitzen. Das bezweifle ich ja gar nicht. Also da gibt es mit Sicherheit super viele Sachen, die bei Microsoft quasi irgendwann mal wieder unter den Tisch fallen gelassen
wurden. Genau, weil sie die Cash-Cow, Windows oder Office angegriffen
haben. Ja, genau. Da gab es vor einer Weile halt auch mal... Gab es dann nicht mal.
Wir hatten aber auch dieses Singularity, dieses Microsoft Singularity.
Ja, dieses super sichere Betriebssystem, was genau. Dann im letzten Endes auch eigentlich nur ein Forschungsprojekt ist. Also ist glaube ich auch Open Source, oder?
Ja, ja.
Kann man glaube ich
auch was irgendwie mathematisch nachgewiesen wurde, war das?
Das ist Capability-based. Genau, das ist komplett komplett Capability-based und
Capabilities sind cool, muss ich sagen.
Cool. Du installierst halt keine Software mit Installern, sondern du hast halt so Deployment-Deskriptoren, wo halt genau definiert ist, was diese Applikation können soll und so. Und die sind halt auch schon, also alles, was du installierst, ist irgendwie in der Sandbox. Und
das ist quasi wie Android, nur noch mehr.
Noch mehr,
ich glaube, das war noch härter. Also es war nicht, dass es nur irgendwie ein Java-Dump ist und dann hast du irgendwie Capability, sondern irgendwie maximal auf der...
Ich glaube, du darfst auch nur noch Managed Code laufen lassen, der dann auf einer VM läuft und so Geschichten. Ja.
Oh, das hört sich tatsächlich komplett neu an.
Zurück zu Surface.
Ja, zurück zu Surface, wir schweifen ab. Was halten wir davon?
Ich möchte es wenigstens mal sehen.
Wenn wir davon ausgehen, sie kriegen es tatsächlich hin, finde ich das ein gutes Konzept, weil das ist eigentlich das, was Apple nicht macht. Apple macht so ein Consumer-Produkt, mit dem du so surfen kannst im Web, mit dem du Musik hören kannst, mit dem du Videos gucken kannst. Und wenn Microsoft das jetzt schafft, einen Tablet/Netbook-Lagedöns zu bauen, mit dem man auch mehr machen kann.
Also wenn du sowas überlegst, dann willst du einfach einen Laptop haben. Dann willst du ein Subnotebook haben.
Ja, aber es gibt zurzeit dazwischen drin ja nichts.
Ja. Du willst ja auch nichts dazwischen. Du willst entweder das oder das. Also das ist meine Meinung.
Ja, also ich glaube,
Weiß ich nicht, ob man das so schwarz-weiß sehen kann.
Nee, ich glaube, es ist halt auch gut, so Sachen zu trennen, weil es kann ja auch sein, du willst jetzt einfach nur mal irgendwie ein bisschen stumpf im Web rumsurfen und ein bisschen konsumieren, dann...
Aber das würde ja mit dem Ding auch gehen.
Ja, es würde mit dem Ding auch gehen, aber das ist vielleicht auch ganz cool, einfach ein Tablet zu haben und dann noch einen Computer dazu.
Aber das würde mit dem Ding ja beides gehen.
Würde beides gehen, aber ich bezweifle, dass es beides in irgendeinem Ansatz an ein dedicated Gerät herankommt. Also für das
weißt du ja nicht.
Nee, das natürlich ich, weiß ich es nicht, aber das ist jetzt das, was ich von Microsoft erwarten würde, wenn ich so den Track Record angucke, was die so die letzten paar Jahre gemacht
haben. Könnte ja jetzt sein, dass sie dich total gut überraschen. Also ich glaube, wir müssen uns das Ding mal holen
und angucken. Also ich glaube ja, das liegt gar nicht daran, dass irgendwie das Gerät alles kann, sondern dass es, wie du das Gerät benutzt. Entweder du benutzt es halt als das oder benutzt es als das und deswegen willst du auch zwei Geräte haben.
Ja genau, und dann hast du dann wieder halt Applikationen, die haben vielleicht nur ein Mobile-Interface und das lässt sich dann halt im Desktop-Mode scheiße benutzen und umgekehrt hast du dann vielleicht ein Haufen Windows-Applikationen, die du irgendwie mal benutzen willst oder die, an die du dich schon gewöhnt hast, die funktionieren dann halt prima im Desktop-Betrieb, aber wie ist dann quasi die User Experience, wenn du die mobil benutzen willst? Also entweder ein sinnvoller Schritt wäre.
Aber ich will mobil ja auch nicht unbedingt Texte schreiben.
Ja, aber ein sinnvoller Schritt wäre ja dann quasi alle Applikationen im Mobilbetrieb zu deaktivieren, die kein mobiles Interface anbieten und dann würden wahrscheinlich wieder diverse Microsoft-Kunden rumbrüllen, dass sie das haben möchten und das würde dann wahrscheinlich wiederum zu einer schlechteren Benutzbarkeit führen, weil Leute versuchen würden, mobil dieses Zeug zu benutzen, was sie normalerweise im Desktop-Mode auch benutzen. Also könnte ich mir vorstellen, man weiß es ja noch nicht so genau.
Ja, aber also ich finde es auf jeden Fall interessant, wenn sie es wirklich schaffen, diese Mitte zu besetzen, wo es zurzeit nichts gibt. Also es gibt diese
wie gesagt,
Prime Infinity Transformer Dinger, die so halb funktionieren, weil da kann man ja auch eine Tastatur irgendwie dran stecken, aber es ist halt ein Android und Multitasking Und es ist halt kein richtiges System. Ja,
ich meine, du kannst ja auch mit einem iPad mit einem Wireless-Keyboard pairen.
Und ja, das, also ich habe tatsächlich, wo ich es gedacht habe, das ist doch ein iPad, wo du diese scheiß Tastatur unten dran hast. Dieses Zusammenklapp-Tastatur.
Es gibt keine Zusammenklapp-Tastatur.
Third-Party gibt es. Ja, genau, so Third-Party, wo du das quasi als Bluetooth hast und das ist irgendwie eine helle und ein scheiß Dings halt dazu.
Ja,
und so sah das aus. Ich hab gedacht, okay, das ist jetzt auch nicht so interessant.
Ja, aber während Windows 8 ja auch diesen Desktop-Modus also hat.
Das
hat ein iPad nicht.
Ja, genau. Also ich glaube, das Interessante ist halt eher die Software, die halt versucht, beide Welten zu bedienen. Meiner Erfahrung nach scheitern so Sachen oft. Also so, das sind einfach so Konzepte, die sich grundlegend stark unterscheiden und bei denen halt auch viele Dinge ganz unterschiedlich sind, was die Benutzung angeht und was Interfaces angeht und was irgendwie Bedienkonzepte allgemein angeht. Also ich bin gespannt. Ich würde mich echt freuen, wenn irgendjemand mal es halbwegs auf die Reihe bringen würde, einen halbwegs sinnvollen Konkurrenten zu einem iPad auf den Markt zu bringen.
Mhm. Aber es kommt ja von Chrome, kommt ja das Chrome Tablet für $199. Was ich gelesen habe, keine Ahnung.
Ob es 90 kommt, weiß ich nicht. Aber ja, ich meine, es ist auf jeden Fall spannend, wenn da jetzt tatsächlich nochmal jemand
einfach mitmischt. Mehr Konkurrenz.
Genau, mehr Konkurrenz. Dass wir da jetzt so ein bisschen einen Dreikampf haben zwischen Google, Microsoft und Apple. Ich meine, Apple hat jetzt immer noch 60% des Tablet-Marktes, aber das wäre auch gut, wenn da noch mehr Innovationen und mehr.
Ich meine, wäre halt wahrscheinlich für alle beteiligten User jetzt mal gut, weil wenn da keine irgendwie ernstzunehmende Konkurrenz kommt, dann ist Apple halt, also sind die Apple-User halt auch nicht irgendwie, bekommen halt auch nicht den neuesten coolen Scheiß, sondern Apple ruht sich dann wahrscheinlich auch auf seinen Lorbeeren aus, wenn die dann nicht irgendwie mal in nächster Zeit noch irgendwie eine ernstzunehmende Konkurrenz bekommen.
Also wird auf jeden Fall spannend, das können wir schon mal voraussagen, wenn es Microsoft nicht komplett verkackt. Und wenn es Microsoft nicht komplett verkackt hat, finde ich es auch spannend, dass es jetzt tatsächlich so ein Gerät gibt, was ein bisschen mehr ist als so ein iPad. Mhm. Und,
ich meine, man muss halt echt sagen, die Grenzen sind da schon, die verschwimmen halt. Also ich meine, so zwischen, jetzt sagen wir mal irgendwie, keine Ahnung, einem Sub-Notebook oder sowas wie so einem Ultrabook oder MacBook Air und einem Tablet, die Grenzen dazwischen, die sind halt jetzt echt, also da ist halt nicht mehr so viel Platz, dass da wirklich noch ein großer Markt wäre, den man da bedienen kann, glaube ich.
Ja. Müssen wir schauen, ne?
Gut, kommen wir zu was anderem Spannenden. Nginx bekommt endlich Speedy-Support.
Genau, das wurde ja schon angekündigt. Also Speedy haben wir letzte Woche ja schon erklärt, was es ist.
Wo ich ja auch über Speedy jetzt auch schon ein paar Mal gehört habe, dass es jetzt nicht so unendlich viel alles schnell machen soll.
Da gab es letztens so einen Blogpost.
Ja.
Kannst du ja mal raussuchen und verlinken.
Ich finde den nicht mehr. Der ist weg.
Haben wir da nicht auch letzte Woche?
Wir haben letzte Woche über Speedy geredet.
Ja, aber haben wir da nicht auch gesagt, dass es nur irgendwie 4% schneller ist eventuell?
Nee. Aber das können wir jetzt einfach sagen.
Doch.
Speedy ist vielleicht nicht? nur 4% schneller.
Echt, hatten wir das nicht? Nee. Irgendwo habe ich es aber gesehen.
Ja, im Internet wahrscheinlich.
Nee, ich habe es, glaube ich, in den Journals gesehen.
Okay, sehr gut.
Aber Nginx ist ja aktuell veröffentlicht in der stabilen 1.2-Version. Und da ist es ja auch so, dass die ungeraden Release-Nummern dann wiederum die Unstable-Versionen darstellen. Und es wurde ja für 1.3 schon angekündigt, dass Speedy da mit reinkommen soll. Allerdings nicht in welcher Version. Deshalb, also ich war ein bisschen enttäuscht, als dann irgendwie 1.3 veröffentlicht wurde und da war kein Speedy mit drin und keine Websockets und überhaupt und sowieso. Das fand ich dann ein bisschen irritierend. Aber mittlerweile gibt's da auf der Mailingliste von Nginx Diskussionen und auch Patches, die da schon eingespielt wurden und so weiter. Und es gibt jetzt mal eine experimentelle Implementierung von Speedy auf Nginx. Allerdings mit ein paar Einschränkungen. Sie unterstützen zum Beispiel keinen Server-Push, dass du halt Events vom Server an den Client pushen kannst. Rate-Limiting ist noch nicht unterstützt und irgendwie sind SSL-Buffers deaktiviert und so Geschichten.
Wahrscheinlich, weil das Probleme gemacht hat.
Vermutlich, oder weil es jetzt.
Also ich finde Nginx immer noch selbst experimentell, von daher hat man ja quasi nichts zu verlieren.
Kommt drauf an, welchen Bereich. Also gerade so, wenn man es jetzt als Application, nicht wirklich als Application-Server, aber wenn man es jetzt ans FastCGI anbindet und so, hatte ich ja auch schon meine Problemchen damit. Da ist
aber
es,
Reverse-Proxy geht es bestimmt.
Ja, also als Reverse-Proxy wird das echt auf vielen großen Installationen eingesetzt. Aber
wenn man damit halt mehr machen
will. Ja, oder als Load-Balancer oder sonst irgendwas. Oder gerade als Caching-Reverse-Proxy, da wird es auch viel eingesetzt. Und da scheint es auch echt gut zu funktionieren. Ich meine, kaum eine der größeren Seiten kommt mittlerweile irgendwie ohne Varnish oder Nginx aus. Oder beidem.
Ja, weil wird einfach, irgendwie wird es einfach gebraucht, ne? Weil es ist einfach schön schnell irgendwie.
Ja.
Also, und Caching, wir hatten es ja letzte Woche auch schon.
Caching ist relevant.
Ist einfach wichtig. Ja.
Super maximal wichtig.
Genau.
Nginx hat 17% Market Share.
Das ist die sind stark gewachsen, oder?
Ja, also das ist echt hardcore.
Das ist krass. Naja, aber gerade weil die halt im Load Balancer vorne ziemlich verbreitet mittlerweile sind.
17% Nginx. Also ich habe hier irgendwie Webalizer, was ich immer benutze, was mal die bunten Icons macht. Und die sagen 63% Apache, also was sie halt sehen an Webseiten.
Ja.
Okay. 17% Nginx.
Damit sind sie 13 vor ISS.
Ja. IIS.
Das ist schon krass.
Und Leity auf Platz 6 mit irgendwie ganz wenig.
Ja.
Mit irgendwie
Ich muss halt sagen, Leity ist halt mittlerweile, seit es Nginx gibt, auch ein bisschen, weiß nicht, zurückgeblieben. Also da passiert jetzt nicht mehr so viel in der Entwicklung. Ich glaube, die unterstützt noch nicht mal mehrere Worker, dass du zumindest auf einer größeren Kiste mehrere CPU-Cores ausnutzen kannst und so. Also war zumindest so, als ich noch Leity benutzt habe. Und die halt, haben halt quasi das gleiche Eventmodell wie Nginx, wobei Nginx halt mittlerweile deutlich verbreiteter ist und deutlich wahrscheinlich auch deutlich besser getestet.
Würde ich jetzt nicht behaupten, aber.
Aber ja.
Ist also auf jeden Fall verbreiteter, weil wir das quasi sehen.
Ja, genau. Genau, aber ist doch gut, wenn noch mehr Leute Speedy benutzen können.
Ja.
Oder mehr Software Speedy unterstützt. Ja, wie leiten wir jetzt hier über? Lego ist Turing vollständig.
Da gibt es keine Überleitung.
Ja, das ist. Das
so, was war das Nginx, oder?
Nginx, ja.
Von Nginx nach
Turing. Der ist bestimmt auch Turing vollständig.
Nee.
Aber von Nginx zu einer anderen Maschine?
Ja.
ja, okay. Nämlich eine Turing-Maschine.
Ja, das ist cool. Müssen wir erklären, was eine Turing-Maschine ist?
Ja,
ich glaube,
Fleidi kann das.
Immer ja zwei, drei Worte.
Okay, oder Ingo kann das. Ingo, du kannst
das. Erzähl super. Das.
Ich erzähl das. Ja. Oh Gott, das habe ich doch schon alles wieder vergessen.
Also.
Warte mal, das muss immer im selben. Wenn du einen Algorithmus.
Also grundlegend ist es so, dass eine Turing-Maschine ist eigentlich oder war ursprünglich mal ein theoretisches Konzept. Entwickelt von Alan Turing. Wie fange ich da jetzt am besten an? quasi mit einer Turing-Maschine kannst du quasi alles berechnen. Das ist eine Registermaschine und die macht im Endeffekt
nimmt eins.
Genau, man hat einen Band, auf das kann man Daten schreiben und lesen. Und dann kann man auf diese Daten reagieren. Und das ist quasi so dieses Konzept, wenn du das drin hast, dann kannst du damit quasi mehr oder weniger effizient alles berechnen, was du so berechnen willst. Und da hat Alan Turing damals in den, was waren das, 50er, 60er Jahren? Ich glaube so um den Dreh rum. Hatte da jedenfalls
Nee, das war schon vorher.
Turing-Maschine ist 36.
36, okay, dann war es schon vor dem Zweiten Weltkrieg. Ich dachte, das kam dann
noch. Nee.
Genau, Turing hat da auch einen Beweis dafür geschrieben, dass es so ist. Der war allerdings irgendwie 100 plus Seiten lang und irgendwie ein paar Monate später hat Alan Sir George das Lambda-Kalkül rausgebracht, was halt ein mathematisches, theoretisches Konstrukt ist, was es dann das Ganze auf irgendwie 3 oder 4 Seiten bringt. Was aber im Endeffekt auch einen ähnlichen Ansatz hat, nämlich du hast irgendwie bestimmte Konstrukte und mit den Konstrukten kannst du alles berechnen. Ja, zum eigentlichen Thema, diese Turing-Maschine hat jetzt jemand ein Lego gebaut. Und somit kannst du mit Lego alles berechnen.
Konntest du davor schon, oder?
Ja.
Dann gab es doch Lego Mindstorm-Shit.
Ja, yeah, aber jetzt hast du halt eine Turing-Maschine in Lego. Was eigentlich schon ganz cool ist. Also es hat schon
Hack-Value. Macht der was? Nimmt der Bausteine weg und steckt sie woanders hin? Oder
nee,
was
so ähnlich. Also der flippt die Bausteine. Mhm.
Genau, der hat da so diese Lego-Schalterchen drin. Und genau, also quasi jeder, der hat so Schalter, so Lego-Schalter auf dem Band. Und jeder Schalter ist quasi ein Symbol in der Turing-Maschine. Und der kann dann quasi anhand von den Zuständen dieser Schalter auf dem Band Entscheidungen treffen und kann die halt flippen. Und dann ist dann halt noch so ein Motor und alles mit angeschlossen.
Richtig.
Und Logik. Okay.
Sieht auf jeden Fall witzig aus.
Und das ist eigentlich schon cool. Den glaube ich, die haben sogar drei Zustände. Die haben einmal so rechts rumgeklappt. Hat nur zwei. Einmal rechts rumgeklappt, einmal links rumgeklappt. Und
Entweder gepusht
ist. Das ist einfach schon wieder zu lange her.
Ja. Also es ist im Endeffekt halt eine Registermaschine und wenn einen sowas interessiert, dann kann man sich, glaube ich, mal die Programmiersprache Brainfuck angucken. Die ist nämlich im Endeffekt eigentlich eine Implementierung von einer Turing-Maschine.
Ja. Und zwar eine relativ einfache.
Ja.
Und man kann damit total angeben, weil wenn man Brainfuck sagt, dann denken die Leute, oh mein Gott, das ist super hardcore, aber eigentlich ist es super easy.
Und eigentlich ist es nur Register shiften und Sachen rauslesen.
Und jeder sollte einfach mal einen Brainfuck-Interpreter geschrieben haben.
Du hast auch mal einen geschrieben.
Ich habe auch mal einen geschrieben.
Ich habe tatsächlich noch keinen geschrieben, aber ich habe mal einen Lisp-Interpreter geschrieben.
Der hat, was der Interpreter quasi gemacht hat, der hat in Python-Code kompiliert. Also es hat nicht interpretiert direkt, sondern kompiliert und dann ausgeführt.
Aber das ist schon ganz cool, weil der hatte halt auch noch optische Sensoren mit drin, mit denen er dann den Zustand dieser Flippies erkennt.
Ja, muss er.
Und wird dir nichts helfen. Genau. Und in dem Video kann man halt mal zugucken, da sieht man dann halt, wie die Maschine 2 plus 2 rechnet. Ja. Und du hast einmal ein Symbol für
5 Minuten oder so.
Ja. Nee, du hast einmal, genau, und dann kommt halt 4 raus.
Ja. Yay. 2 plus 2 ist 5.
Ja. Der wäre übrigens am Samstag jetzt 100 geworden. Mhm. Deswegen. Auch jetzt so mehr.
Hätte er sich mal nicht an dem Apfel vergangen.
Der verdammte Apfel?
Der hat sich doch mit einem. Oder ist zumindest die Legende, dass er sich mit einem Cyanide, was ist denn das nochmal auf Deutsch?
Cyanid.
Ist es Cyanid? Cyanid vergiftet einen Apfel.
Zyankali.
Zyankali, genau, das Wort hat mir gefehlt. Die Legende ist, er hat sich mit einem Zyankali vergifteten Apfel irgendwie umgebracht. Ja.
Und das alles wegen dem britischen Government.
Ja, die sind nämlich schuld.
Die sind schuld an Alan Turings Tod. Mhm.
Verdammt. Schneewittchen und die sieben Zweige.
Nee, das ist eine andere Geschichte.
Das ist anders.
Ja.
Alan Turing wird nicht gerettet.
Ja, und Alan Turing musste halt als, Anführungszeichen, Therapie gegen seine Homosexualität, musste der halt Hormone nehmen und ist davon halt schwer depressiv geworden und hat sich dann irgendwann daraufhin das Leben genommen. Das ist alles keine schöne Geschichte.
War das nicht diese Woche sogar? Nee, war letzte Woche.
Was? Am 7. Juni 1954 ist er gestorben.
Aber
und 23. Juni ist er. Ja,
okay. Genau, vor 2 Wochen war das.
Ja, und 23. Juni 1912 ist er geboren, deswegen 100 Jahre Turing, wenn er noch leben würde.
Jetzt. Würde er sich bestimmt freuen.
Ja, zu den 100 Jahren Turing kommen jetzt 25 Jahre GIF.
Yay. Boah!
GIF. Total cool.
Wir hätten noch Geburtstage der Woche.
Geburtstage genau. Der Woche.
Ja, erzähl.
Ja, ist cool.
GIF.
CompuServe. Oh Gott.
Ja, konnten die eigentlich schon immer Animationen?
Nee.
Am Anfang war das einfach nur so ein normales Bildformat,
richtig, oder? Genau. Und dann, sie haben LZW-Komprimierung verwendet.
Hm? Das war damals schon krass.
60 Farben. LZW ist halt echt super easy, wenn man sich das mal anschaut.
Und das haben die ja damals erfunden dafür, oder?
Ja. Richtig. Und die haben es zensiert und deswegen gab es auch Streit.
Aber ist ja jetzt schon ausgelaufen.
Konfirmierung und Shit. Der Wikipedia-Artikel ist ziemlich gut, weil der zeigt, denke ich, wie der Algorithmus funktioniert. Das ist relativ easy. Also, man da, der schaut halt nach den längsten Pattern und appendet die dann quasi zueinander.
CompuServe gibt es indes nicht mehr. Ja, die sind schon seit 2009 nicht mehr existent. Ich hatte mal eine Zeit lang meinen CompuServe-Account.
Was hat der gemacht?
Der hat mich ins Internet gebracht.
Ah.
Das ist aber auch schon verdammt lange her.
Krass.
Aber die Hinterlassenschaft GIF gibt es immer noch und durch die ganzen Katzenbilder, die animierten im Internet, werden wir GIF auch nie vergessen. Und das hat ja jetzt auch
niemals loswerden.
Wir werden es auch nicht loswerden. Vor allem also irgendwie lustige Katzen, lustige Hunde, sonst irgendwas. Ich habe hier mal diesen lustigen Blog verlinkt, Animal animalsbeingdicks.com.
Das hatten wir, glaube ich, schon mal.
Irgendwann. Weiß ich nicht. Kann man mal durchgucken. Ich glaub, da sieht man, dann, sieht man dann lustige Tiere, die...
Und das alles mit 256 Farben. Ja. Das ist krass eigentlich.
Ja, das sind sehr wenige Farben, die, muss man
die,
sagen.
Ja, also die Sache ist halt
auch echt immer groß.
Die Sache ist halt auch, die Palette kann sich bei jedem Bild ändern. Also die Farbpalette.
Und okay.
Und deswegen...
Also egal, also es müssen nicht immer dieselben 256 richtig. Farben sein.
Und das ist ziemlich cool eigentlich, wenn man sich das überlegt. Dann kannst du nämlich auch so
das heißt, wenn Videos ich viel verschiedenes Gelb habe, dann habe ich einfach mehr Gelb.
Richtig.
Und wenn ich jetzt ganz viel bunte Farben hätte, dann...
Dann wird es halt scheiße aussehen.
Ja.
Mhm. Okay. So einfach ist es. Aber ich mein, ist cool eigentlich.
Es sind ja auch schon Nachfolger erfunden worden.
Klar, nennt sich Flash.
Nee, ich meinte eher so PNG und
Shit. Ja, ach so, ja, also PNG-Bonus.
PNG hat sich aber auch nie durchgesetzt.
MNG.
Das zu animieren. Also,
ja, genau.
PNG als Ersatz für eigentliche GIFs schon, aber nicht für Animation. Was aber eigentlich auch ganz cool wäre, weil PNG ist eigentlich ein schönes Format. So.
Ja, ist immer noch ein gutes Format. aber was ich halt durchgesetzt noch, hat,
ist damals,
halt,
als ich angefangen habe mit dem Internet, da war das Internet voll mit animierten GIFs, dann waren sie irgendwie so... Und dann waren sie eine Weile weg. Echt? Ja, doch, die waren eine Weile, waren die verschwunden.
GIFs waren nie weg.
Doch, so zwei...
Oh Web King.
Ja, genau, wie auf der Webseite vom Web King. Ich paste das mal schnell in den Chat.
Doch, also gefühlt waren die, bevor es diese Social Networks gab, diese großen, waren die mal eine Zeit lang, waren die weg irgendwie.
Fast weg. Es gab echt so eine Phase, da war diese Geschichte mit den ganzen, ja genau, da haben nur die ganzen Idioten irgendwelche animierten Bilder auf ihrer Webseite gemacht, genau. Und so animierte Construction Ahead Dinger.
Oh ja.
Und
ja, genau, ja,
und einfach
Post-Ding
sehen. Genau, und einfach super blinkende MySpace Pages und jeder hat sie eigentlich gehasst und dann kam halt
Marquee.
Und Marquee,
genau. Das kam dazu Marquee. Einfach.
Ja, und dann kamen halt irgendwann diese ganzen Memes auf, wo dann einfach mal Leute angefangen haben, lustige Dinge, für die man nicht unbedingt Ton oder Video braucht, auf ein GIF zu bannen.
Ja.
Das ist schon cool.
Und seitdem hat GIF so ein Revival erlebt. Ich glaube, sonst wäre das schon ausgestorben.
Na, animiertes Zeug kann gar nicht aussterben, weil das ist
animiert. Naja, ich meine, du kannst ja Sachen auch noch anders animieren.
Nur es ist animiert, deshalb kannst du nicht aussterben.
Nee, also dann hast du Flash und Flash wird es ja nicht immer haben.
Nee, du kannst auch einfach H264 Video oder OcM Video nehmen.
Ja, oder du kannst auch irgendwie mit JavaScript Bilder übereinander legen.
Kannst du auch mit Flash machen.
Du könntest aber auch SVGs benutzen und die mit JavaScript animieren.
Siehst du?
Genau.
Es gibt so oder viele
Sachen. Könntest du einfach direkt auf ein Canvas schreiben.
Oder ein Canvas, aber es gibt halt dafür keine Tools, mit denen das irgendwelche Leute einfach so machen können.
Genau, irgendwelche Noobs.
Ja, und es gibt halt einfach diverse Tools, mit denen du aus einem einfachen, kurzen Video dir ein GIF zusammenschneiden kannst.
Genau.
Bam.
Und wenn du halt es irgendwie haben willst, dann kannst du auch die Bilder exportieren und dann einfach direkt nehmen und dann zu einem GIF zusammenbauen.
Mhm.
Und das ist super easy.
Ja.
Und deswegen gibt es auch so viele lustige GIFs. Weil wir haben viel zu viel zu tun, dass wir sowas machen können. Und deswegen haben wir andere Leute, die so lustige
genau,
Sachen finden.
Damit genau, wir gucken einfach nur die lustigen Sachen an.
Wir konsumieren nur.
Das und ist ja, wir konsumieren.
Ja.
Ist auch gut so.
Feels good, man.
Ja, was ist denn da mit den USA los?
In den USA?
Das sieht nach Felix aus.
Ja.
Oder? Ja, ist dein Thema.
USA visualisiert. Und zwar, also ich fand... es ist eine Bilderreihe.
Hm. Und keine animierten GIFs.
Nee, aber da hätten die 256 Farben auch nicht gereicht.
Oha. Das ist also, ja super HDR.
Das ist so. Super, nennt sich America Revealed. Und da werden Pfade von verschiedensten Sachen, die in den USA passieren, quasi aufgezeichnet auf der USA-Karte.
Hm.
Zum Beispiel irgendwie Totentransporte per Flugzeug oder.
Totentransporte vom Flugzeug.
Was haben wir noch? Genau, Pizzawagen, GPS-Trails und dann siehst du halt, wo es sich bündelt. Und
ja, oder Rindfleisch-Export sehe ich hier gerade so.
Und das ist halt einfach, also die Bilder sind einfach super cool.
Was ist denn das hier abgefahren?
Und Flüge und irgendwie, was ist das?
Cool, da sieht man voll die Einflugschneisen über Flughäfen und so. Genau. Das ist schon cool gemacht.
Also es ist halt einfach, also super hart nachbearbeitet, also so awesome aussieht, aber es ist halt einfach super cool. Sind ein paar geniale Bilder dabei.
Oder gibt es sogar Videos davon?
Ja.
Muss gut sein.
Das muss gut sein, weil das sieht nach viel Produktionsaufwand aus.
Mhm. Ja, sieht auf jeden Fall gut aus.
Ich wollte es eigentlich nur verlinken, ich habe da gar nichts zu sagen.
Außer, dass es irgendwie könnt cool ihr mal ist. In den Shownotes klicken.
Genau.
Oder jetzt im Chat oder so.
Genau, oder ihr findet das im Internet nach. Nee, ihr findet es nicht im Internet. Außer ihr klickt auf unsere Links.
Genau, klickt einfach auf unsere Links und währenddessen könnt ihr auch gleich Flatter klicken, weil das eh vergisst.
Ja, es ist so.
Genau, einfach mal Leute anpöbeln, dass sie dir was in den Hut werfen.
Okay. Finde ich super als Name. Leute an.
So, Felix,
Felix, nächste, du wolltest über Android reden.
Genau. Über Microsoft und Android.
Hut werf. Wir haben dazwischen noch irgendwas.
Nein.
List of words that the Department of Homeland Security looks for online.
What?
Oder kam das, das später?
Ich bin da verrückt. Nee, komm. Okay.
Doch.
Dein
zweites Thema. Doch recht.
Ja, hast du recht. Und was ist es jetzt?
God. Und List of words. Das ist, es gibt ja in den USA dieses super Rechenzentrum, was die gerade aufbauen, was irgendwie auf wie viel Billionen Gigabytes von Daten verarbeiten soll. Und passend dazu, also irgendwie müssen ja Daten kommen irgendwo her, die kommen von irgendwelchen Tabs von großen Providern. Und jetzt muss man natürlich irgendwie, damit man mal einen Überblick bekommt, muss man die Daten nach irgendwas filtern, weil sonst helfen dir die Daten halt einfach gar nichts, weil es einfach so, sondern nur random Garbage ist. Und hier ist dann halt die Liste von Wörtern, wonach die Homeland Security, also die, wie heißen die? Department of Homeland Security, die Abkürzung davon.
Geheimdienste?
DHS?
Was? Geheimdienste.
Oder was?
Ich meinte Flydies.
DHS.
Ja, DHS, genau.
Ja.
Hä?
Ja.
Das Department of Homeland Security.
Ja, okay. Das macht ja sogar auch Sinn.
Ja.
und da sind tatsächlich ein paar interessante Wörter dabei, wo man jetzt nicht unbedingt sagen würde, dass man sich selber mit der Suche oder mit der Eingabe davon irgendwie auf irgendeine Liste kommt, wo man erstmal verdächtig ist, genau.
Und auffällt. Zwar,
Domestic Security sind da so Sachen dabei wie, was war da? Recovery?
Ja, also wenn du dein Backup wiederherstellen willst, dann ist das schon, ich finde, das ist schon bedenklich.
Exercise.
Ja, Recovery kann ja auch sein, dass du dich wieder von einer Krankheit erholst oder so.
Es könnte alles sein.
Das ist ja so. Alles gefährlich.
Und deswegen ist es so komisch, dass es halt irgendwie dabei ist. Also
genau,
National Preservation Response. Und du denkst dir, ja, okay, das ist jetzt aber nicht so hardcore, dass man
Exposure. Gas.
Gas.
Oh.
Ja, okay. Okay, sowas wie Anthrax kann ich schon verstehen.
Ja, genau. Also es gibt ein paar Sachen, wo man sagt, okay, das macht
tatsächlich... Oh shit, human to human. Human to animal.
Oh.
Influencer.
Ja. Nicht wieder, was du denkst. Ja, aber
ja.
Also ein paar kann man sagen, okay, das verstehe ich jetzt noch, aber so ein paar sind auch dabei, wo du denkst, oh, what the fuck? Warum sollte ich mich damit verdächtig machen?
Genau.
Wenn ich danach bei Google suche.
Facility.
Wir können den super Maximum-Satz bauen.
Recovery, und dann einfach Facility, Organized Crime, Police, Hostage.
Explosion.
Evacuation. Explosion.
Und das ist der nächste Film von Michael Bay.
Genau, Facility, Hostage, Explosion.
Ja.
Es klingt auf jeden Fall wie ein Michael Bay-Film.
Wie der nächste Transformers.
Genau. Anthrax Spillover.
Facility Explosions.
Okay, ich glaube, wir lassen das jetzt mal.
Wo wir gerade bei Sprache waren, Google hat eine neue Webseite gelauncht, wo Sprachen, die vom Aussterben bedroht sind, drauf sind. Ganz lustig.
Sind da auch die Tiere dabei, die sprechen?
Was? Tiere, die sprechen? Nein. Da kannst du über die Weltkarte fahren und dann siehst du.
Du meinst dieses Schaf.
Das ist kein Schaf.
Nee, ist eine Ziege.
Genau, ist eine Ziege. Ja, ist Verhandlungsziege.
Die Verhandlungsziege.
Ich wusste gar nicht, dass es eine Sprache gibt, die Picard heißt.
Das ist ganz schön awesome.
Die müssen wir. Ist das Jean-Luc?
Ja, es ist auch in Frankreich. Die stirbt bald aus.
Ja.
Ist eindeutig.
Das ist natürlich echt traurig, weil man könnte so viel mit diesen Sprachen machen, zum Beispiel sie sprechen.
Ja.
Ja. Und sprich mal Picard mit mir.
Ja.
Engage.
Energize.
Make it so.
Ja, dabei,
wir können die.
Ja, genau, dabei hatte er ja das Raumschiff mit einem Fitnessstudio und die anderen nicht.
Ja. Was? Hm? Wer?
Du kennst doch dieses Bild mit.
Ich kenn's auch nicht.
Nicht, das hast du dir mal doch gezeigt. Mir gezeigt. Ja, egal, ich suche das vielleicht mal raus.
Ja. Apropos Picard, für Android gibt es ein Automatisierungstool, nennt sich OnX. Und X ist dann halt in geschweiften Klammern. Und das Tool ist selbst von Microsoft für Android geschrieben, was ja schon mal interessant ist. Aber das Interessanteste dabei ist einfach, dass es sogar relativ cool aussieht und dass man denken könnte, dass man damit Sachen machen kann, die echt Sinn machen, zu automatisieren auf deinem Telefon. Zum Beispiel irgendwie sind da Beispiele so, was ich gesehen habe, wenn du läufst, dann mach die Musik an. Oder wenn du Schluss hast und gerade mit deinem Auto nach Hause fährst, dann schreib deiner Frau eine SMS, dass du gerade nach Hause kommst oder so. Und das ist halt schon echt interessant, also. Und ich weiß nicht, ich würde es auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn ich so ein Telefon hätte, wo ich aber bestimmt auch noch zukomme.
Ja. Ja, was ist ja dann, was ja auch möglich wäre so, keine Ahnung, ich bin jetzt in der Nähe von meiner Wohnung, genau. Dann mach doch schon mal irgendwelche Home-Automation-Dinge, genau. Und fang schon mal an, die Heizung hochzufahren, genau. Oder keine Ahnung.
So oder ich bin gerade aufgestanden, mach mal die Standheizung von meinem Auto an. Oder
genau.
So, weil ich jetzt gleich losfahre.
Genau, also ich brauche jetzt irgendwie noch eine Stunde, bis ich mich ins Auto setze, dann hätte ich gern, dass es so einigermaßen aufgewärmt ist und so. Das wäre genau. Eigentlich schon ganz cool.
Also es gibt halt super viele Möglichkeiten, einfach nur von Position und Richtung halt auf irgendwelche Aktionen auszuführen. Mhm. Oder halt auch Datum dann entsprechend.
Ja, was ich gern hätte, wäre, dass meine Wohnung weiß, in welchem Raum ich mich gerade befinde, weil ich bin das ja nicht gewohnt. Ich habe ja die letzten Jahre in einem Zimmer gewohnt und ich lasse jetzt überall das Licht an, weil ich nicht gewohnt bin. Weil ich nicht gewohnt bin, dass ich dann, wenn ich das Zimmer verlasse, wieder das Licht ausmache. Deshalb wäre es cool, wenn
man. Mach LED-Birnen rein, dann verbrauchen die auch keinen Strom.
Ja. Doch. Also weniger.
Weniger.
Ja, also da kannst du dein NAS ewig lange für laufen lassen. Mhm.
Außer du hast so einen kleinen Memory-Stick-NAS. Mhm. Wie heißt denn die? Die Allwinner A10, das ist ja quasi die Plattform jetzt, diese Android-Plattform, die super cheap ist gerade und wo es auch die Sticks zu gibt. Also die sind dann halt so groß wie ein USB-Stick und die haben dann halt irgendwie 1 GHz oder 1,5 GHz und 512 MB RAM.
Bewegungsmelder. Der Chat schlägt vor, du sollst Bewegungsmelder verwenden.
Ja, ich bewege mich ja halt nicht immer. Also manchmal sitze ich.
Oh shit, manchmal bist du gerade am Wegsterben.
Oh, aber es ist doch super, wenn du einschläfst, würde das Licht ausgehen.
Das ist praktisch. Weil die Bewegungsmelder ist einzig
was zählt. Und wenn du dich im Schlaf bewegst, geht das Licht wieder an.
Das ist halt auch uncool irgendwie. Also wie gesagt, es wäre einfach cooler, wenn die Wohnung das wüsste, wo ich den gerade bin.
Ja, du kannst ja dieses OnX benutzen und dann, wenn du dein Telefon halt gerade auf den Tisch legst, dann weiß es, okay, jetzt liegt es da und das ist jetzt fertig und du schläfst, gehst jetzt schlafen. Und dann mach einfach nichts.
Wo hatten wir das denn letztens mit dem super, super Bluetooth-Screen-Lock?
Wenn du weggehst?
Nee, wo irgendjemand hat doch erzählt, dass sein Rechner eine Kernel-Panic bekommt, wenn er ein Device mit Bluetooth gepairt hat und dann weggeht und dass der Rechner plötzlich den Dings nicht mehr findet. Das war gepairte
Device. Mit Skype letzte Woche.
Ja, genau. Und das wäre dann der super Screen-Lock. Einfach, du gehst weg und dein Rechner eine Kernel-Panic und keiner kann was mehr mit deinem Rechner machen.
Ja, aber du auch nicht.
Ja. Aber das gibt es ja auch in anders. Also es gibt ja tatsächlich...
Du bist der Einzige, der weiß, wie man den Kernel aus der Kernel-Panic wieder rausholt.
Das, genau. Ja, du musst salutieren.
Genau. Kernel-Panic!
Du musst General Protection Fault holen.
Genau. Ich hol jetzt mal meinen General Protection Fault hier raus.
Ja, auf dem USB-Stick und dann tring und dann geht's.
Genau.
Ja.
Jedenfalls, OnX sieht auf jeden Fall super interessant aus. Gibst du was auch für iOS?
If this then that, ja.
Das ist die Webseite, aber die weiß halt nicht, ob du dich gerade bewegst.
Ja.
Auf iOS ist es, soweit ich weiß, schwierig, weil du hast nicht die Möglichkeit, General Purpose Background Dienste laufen lassen zu lassen.
Ich habe gedacht, die haben es irgendwann jetzt mal.
Du kannst, die haben aber nur eine Handvoll Sachen, für die du sowas sinnvoll einsetzen könntest.
Da geht es. Also du kannst zum Beispiel, wenn du eine Navigations-App bist, dann kannst du sagen, ich möchte dauerhaft jetzt hier Location-Daten abgreifen. Mhm. Du kannst dich so Callback-mäßig rufen lassen, wenn sich die Location ändert. Mhm. Also das heißt, du kannst dich dann aufwecken lassen. Mhm. Das wäre jetzt eine Möglichkeit, dass du dann sagst, okay, ich habe jetzt hier irgendwie bei bestimmten GPS-Daten lässt du dich halt aufwecken. Mhm. Und führst dann deine Aktion aus oder du darfst halt irgendwie Audio im Hintergrund abspielen, da darfst du auch lange laufen, aber bei allem anderen wirst du irgendwie nach 10 Minuten gekillt als Applikation.
Ja, dann kannst du ja sowas machen,
genau.
Willst die GPS-Daten haben, mhm. willst dich aufwecken lassen, dann guckst du halt auch nach der Zeit.
Ich meine, ja,
das geht ja dann
genau.
Aber das ist halt schon Krepel eigentlich.
Ja, ist halt ein Kompromiss, den man irgendwie eingehen muss, wenn man nicht will, dass die Akkulaufzeit so total in den Arsch geht. Weil bei Android ist es halt so, da darf halt wirklich alles im Hintergrund laufen. Und da hast du im Zweifelsfall halt auch irgendwelches Zeug drin, was dir halt ständig irgendwie dein GPS-Device pollt und dein
ja, das kann man ja dann immer noch ausmachen. Also GPS kann man ja ausmachen. Aber für die Applikation braucht man es einfach.
Ja.
Immer.
Ja.
Und
der aber sorgt dann vermutlich auch dafür, dass halt dein Telefon relativ schnell leer ist.
Je nachdem. Also ich kann es mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass es cool ist.
Ja, weil das Ding ist ja halt auch, und auf Android kannst du halt auch CPU-Logs auf Applikationsbasis beantragen und dann sagen, ich möchte jetzt CPU-Zeit haben und sonst irgendwas. Und wenn du dann halt irgendwie gerade was machen willst, dann macht das schon irgendwie Sinn, aber das saugt dann halt auch relativ schnell den Akku leer.
Also auf jeden Fall, wenn da jemand Erfahrung hat, dann kann man es ja in unsere Kommentare schreiben. Ich würde mich freuen, weil die Applikation sieht cool aus und ich kann sie aber noch nicht ausprobieren. Es gibt auch verschiedene Rezepte schon, die man irgendwie ausprobieren kann, von Leuten, die sie halt erstellt haben. Das Ganze kann man dann auch komplett mit JavaScript skripten. Also du hast dann irgendwie so ein Interface, du sagst dann Phone oder irgendwie Kalender-Device on und dann sagst du was passieren soll und dann macht er damit irgendwas. Und auf jeden Fall ziemlich cool. Und das ist von Microsoft, was halt irgendwie...
Und es ist auf Android.
Surreal ist einfach.
Microsoft auf Android, ongs.
Ja, und nicht auf ihrem Windows Phone 7?
8.
8 Phone.
Ach, das kommt bestimmt.
Windows... Was. Phone 8 Phone.
Nee, das ist ja nicht mehr Windows Phone, dann ist es Windows 8 Phone.
Windows 8 Phone.
Phone, Tablet, PC Phone.
Ja. Transformer.
Prime.
Microsoft.
Optimus.
Microsoft Kin.
Kin.
Zool.
Zool.
Microsoft.
Okay,
Microsoft. Surface haben wir vergessen.
Ja, Surface.
Surface Prime,
genau.
Wir haben ja letztes Mal über Web-Gedöns geredet. Und diesmal wollen wir noch ein bisschen über Statistik, die wir in Statistiker genau. reden.
Wir halten den ganzen, ein bisschen kurz.
Wir genau, den ganzen noch, Teil machen wir erst, wenn der Markt wieder da ist.
Genau, den restlichen Teil, weil wir haben da irgendwie noch Load-Balancer-Zeugs und irgendwie Reverse-Proxies bestimmt auch.
Ja. Machen also, wir jetzt, da können wir dann drüber reden, wenn Marc wieder irgendwie im Land ist. Das ist ja ein paar Wochen und nächste Woche wird ja wahrscheinlich ausfallen, so wie es aussieht. Und,
Ja. Okay, Statistiken. Wie mache ich denn Web-Statistiken?
Also inspiriert kann man zum Beispiel von dem Artikel werden, den ich verlinkt habe. Der nennt sich Your Startup Needs a Dashboard. Man braucht dafür jetzt nicht unbedingt ein Startup, aber ein Dashboard braucht man auf jeden Fall, egal ob man ein Startup ist oder nicht. Und der spricht ein bisschen darüber, du willst auf jeden Fall Statistiken haben. Du willst keine Logs haben, sondern Statistiken. Du willst irgendwie Punkte sehen, die sich verändern und nicht irgendwie nur Text, zum Beispiel das beste Beispiel ist zum Beispiel, du hast irgendwie einen Webserver und der schreibt Logs, wer sich gerade connected hat, das selber hilft dir aber nichts, du willst sie so vorbereitet haben, dass du daraus irgendwas sehen kannst, zum Beispiel willst du sehen, wie viele Requests du pro Sekunde hast oder pro Minute oder pro Woche.
Pro Zeiteinheit,
du willst sehen, aus welchen Ländern die kommen und wie viele von welchen Ländern und solche Sachen.
Genau, also wir haben ja letzte Woche über Performance geredet und ich bin ja der Meinung, dass eigentlich die einzige Möglichkeit wirklich nachhaltig die Performance von einer Applikation zu verbessern ist, sie zu testen, sie zu messen, Hotspots zu finden und die Hotspots zu fixen. Und meistens ist es dann im Endeffekt so, dass man halt Hotspots irgendwie verschiebt. Also wenn der Application-Server der Hotspot ist, dann stellt man sich mehr Application-Server hin. Irgendwann werden dann die Caches oder die Datenbank zum Flaschenhals, dann muss man die weiter optimieren und muss die irgendwie ausbauen und dann irgendwie noch irgendwie Master-Slave-Replikation machen oder
genau,
verteilte und, Datenbanken und oder Sharding oder sowas. Und irgendwann, also man kann nichts machen, außer die Hotspots so weit nach hinten zu verschieben, bis es irgendwann reicht.
Genau, und das Interessante ist halt, genau, die Hotspots zu finden.
Genau, dazu muss man halt eben im Endeffekt testen und messen.
Genau.
Ja.
Testen, kannst du was zu kurz
sagen? Ja, testen gibt es diverse Tools, mit denen man auf HTTP-Ebene benchmarken kann. Da gibt es dann irgendwie den AB, so den Klassiker, der einfach nur stupide GET-Requests gegen eine Applikation macht.
Gibt's den eigentlich auch so oder braucht man da immer den Apache mit?
Der ist zumindest auf Debian im Paket Apache Utils mit, okay, drin. Also da braucht man kein Apache, zumindest auf Debian nicht.
Ja, okay.
Das ist komisch. Genau, dann gibt es da noch Siege zum Beispiel, was auch was Ähnliches macht. Wenn man dann ein bisschen komplexere Szenarien haben will, gibt es dann so ein Tool, was auf der JVM läuft, aber in Python geskriptet wird, nennt sich The Grinder. Mhm. Da kann man da quasi so ein bisschen komplexere Szenarien skripten. Und es gibt halt auch so relativ komplexe Tools, wie zum Beispiel JMeter, mit denen du dann dieses Ding kannst du quasi als Proxy konfigurieren und der zeichnet dir dann ein paar Requests, die du so manuell durchklickst, auf und die kannst du dann halt in beliebiger Anzahl, beliebiger Skalierung wieder abspielen. Also okay, ist quasi so ein bisschen makromäßig. Ansonsten gibt es halt diverse Tools, mit denen man halt so Webanfragen skripten kann. Ich glaube, vor einer Weile haben wir schon mal drüber geredet. Es gibt diese Zombie.js, wo man halt in JavaScript,
in Node war das sogar.
In Node, genau.
Aber das ist ja auch irgendwann fertig gewesen und funktioniert wahrscheinlich gar nicht mehr, oder?
Weiß ich nicht. Ich habe es mal ausprobiert, da hat es für meinen...
Ja, das war aber schon jetzt ein Jahr her.
Ja, ist schon eine Weile her. Ich habe es mal ausprobiert und da hat es für meinen Use Case jetzt nicht so richtig funktioniert. Ansonsten, was ich halt auf der Arbeit ständig einsetze, ist halt so Selenium, Capybara, wo man halt tatsächlich richtige Browser instrumentalisiert. Mhm. Und das ist jetzt alles mehr oder weniger Blackbox-Testing. Das heißt, du tust deine Applikation von außen irgendwie anfragen und sorgst dann dafür, dass die irgendwie unter Last kommt.
Ja.
Im Zweifelsfall brauchst du halt dann vielleicht noch Tools, um das automatisiert auf vielen Rechnern zu deployen, weil vielleicht ein einziger Rechner gar nicht reicht, um die Last aufzubauen.
Genau, da kannst du ja direkt mal den ersten Pick machen.
Meinen ersten Pick?
Net Multi-SSR.
Also genau, das habe ich eigentlich in einem anderen Kontext benutzt, aber könnte man da auch nehmen. Und zwar ist es eine Ruby-Bibliothek, mit der man SSH-Pools aufbauen kann und dagegen skripten kann.
Ja.
Und das ist eigentlich ganz cool, weil man kann da einfach sagen, ich möchte jetzt diese Skripte haben, das ist alles kann man alles in Ruby machen und kann da halt auch dann die ganzen Shell-Commands absetzen. Und man kann einfach auch so Application-Groups und sowas definieren und dann sagen, ich möchte jetzt auf diese Gruppe alle diese Kommandos ausführen und dann passiert das Richtige.
Ja.
Genau, sowas kann man zum Beispiel machen oder ich habe vor einer Weile auch mal, muss ich auch demnächst mal fertig machen, weil ich da eine Note für brauche, angefangen mit ein paar Kommilitonen Sparta zu schreiben. Das ist ein Ruby-Framework, um gerade solche Benchmark-Tools hauptsächlich auf EC2, aber auch auf anderen Cloud-Providern zu deployen und da quasi deine Benchmarks gegen deine Applikation zu fahren. Mhm. Genau. Das wäre jetzt so das Blackbox-Testing. Wenn man dann noch so ein bisschen in die Applikation reingucken möchte, dann gibt es halt auch so Geschichten, wie jetzt zum Beispiel, wie heißt denn dieses Ding, New Relic. Mhm. Für New Relic gibt es halt für diverse Frameworks und Plattformen Bibliotheken, die man sich reinklinken kann und dann sieht man zum Beispiel Statistiken über seine Requests zur Datenbank, wie lang laufen die, wie viel Latenz, genau, gibt es da.
Das ist nämlich der nächste Schritt, also man testet, aber alles testen hilft nichts, außer dass man vielleicht sieht, ja, ist irgendwie langsamer oder so.
Ich meine, was man halt machen kann, ist so ein bisschen Trial and Error, man kann irgendwie ein bisschen was so nach Gefühl optimieren in der Applikation, gucken, hey, was passiert denn, was könnte da passieren, was kann ich besser machen und dann gucken, ob die Benchmarks schneller laufen.
Zum Beispiel, was interessant ist beim IIS, wenn der unter Last gerät, dann macht der standardmäßig einen Fallback von HTTPS auf HTTP.
Echt?
Und was? Nein. Echt?
Also das war jedenfalls, einmal habe ich es auf jeden Fall gesehen und das, dann sind halt Sachen kaputt gegangen, weil halt dann die Applikation nicht mehr geladen hat, weil die halt nicht unter HTTP laufen sollte. Mhm.
Das ist ja gruselig.
Und ist vielleicht auch irgendwie einfach nur verkonfiguriert
geworden. Das kann auch
aber
sein.
Aber das sieht man dann halt, wenn man solche Tests laufen lässt. Genau. Also das ist dann quasi der erste, funktioniert es denn überhaupt noch oder geht irgendwie was kaputt oder ist die App oder antwortet die nicht mehr oder gehen irgendwelche Timeouts? Und das kann man dann relativ einfach sehen. Mhm. Und der nächste Schritt ist halt zu sehen, was genau passiert in deiner Applikation, was passiert in deiner Infrastruktur. Und für solche Sachen will man Statistiken. Man will keine Logs, man will Statistiken. Man will sehen, wie viel Memory hat er gerade, der Prozess. Und wenn jetzt sich irgendwas aufhängt, was ist denn da passiert? Hat er es irgendwie dein RAM ausgelaufen oder ist die Applikation verreckt, weil sie halt irgendwie angefangen hat zu swappen und das konnte sie nicht ab oder sowas.
Wichtig ist dann auch wieder zu sehen, wie deine Caches aussehen.
Genau.
Also es kann ja auch zum Beispiel sein, keine Ahnung, du liest viel von Platte und aber irgendwie nicht in dem richtigen Muster, sodass dein Betriebssystem gar nicht dazu kommt, da einen Page-Cache anzumachen.
Genau.
Oder und dass du halt überhaupt alles manuell quasi von der Platte kratzen musst, das ist ja auch uncool.
Genau, und oder man will halt seine richtigen Caches sehen, ob die überhaupt in Funktion kommen. Wenn man diesen Lasttest laufen lässt. Ich hatte ja mal letztes Mal irgendwann ein Tool angesprochen, was genau versucht, dieses Caching auszuhebeln und halt bestimmte Requests zu senden, die halt den Applikationsserver direkt treffen.
Genau.
Und genau sowas will man dann halt sehen. Man will sehen, warum ist es jetzt langsam und was kann ich dagegen machen. Und dafür gibt es ein Tool, es nennt sich Graphite. Und das ist auch das Tool, was ich verwendet habe, beziehungsweise gerade in Verwendung habe. Das ist ein Server, der nimmt auf einen Port TCP an, in einem relativ einfachen Format. Irgendwie, also das Format ist Pfad, Leerzeichen, Statistikpunkt quasi und Leerzeichen der Timestamp dazu. Und daraus kann man dann das wird dann erstmal persistiert auf der Platte oder halt in einer speziellen Datenbank. Also wer RARD kennt.
Ja, aber RARD skaliert halt auch wieder nicht.
Richtig.
Hatten wir schon.
Und deswegen benutzt Graphite, um super hart zu skalieren, ein eigenes Format, nennt sich Whisper. Mhm. Und die machen da irgendwie Sachen besser, damit es härter skaliert. Ich habe keine Ahnung, aber sie sagen es besser. Und man kann dann halt entsprechend aus diesen Statistikpunkten hat man ein Webinterface und man kann sich dann da seine eigenen Graphen, wo man selber denkt, dass die Informationen in diesem Kontext relevant sind, zusammenklicken. Man sagt zum Beispiel, okay, ich habe jetzt hier von meinem Caching-Server will ich gerade den Memory sehen und dazu will ich aber die CPU-Auslastung von dem Applikationsserver sehen.
Ja.
Und man packt die so nebeneinander und dann sieht dann, okay, hier hat es jetzt angefangen irgendwie zu cachen und der Applikationsserver muss noch nichts machen oder musste noch viel arbeiten, aber dann waren quasi, die wurden immer das Gleiche abgefragt und dann kam es halt
wieder auf den Applikationsserver. Oder einfach umgekehrt, am Anfang musste der Applikationsserver viel machen und dann war es im Cache und dann siehst
genau,
du.
Genau, das meine ich.
Genau, und dann gibt es ja auch diverse Tools, wo du quasi jetzt aus deiner Runtime quasi dann diese Werte noch rauskriegst. Also
genau.
Du kannst ja zum Beispiel, wenn du sowas wie diesen PHP-APC-Cache einsetzt, dann kannst du da quasi jetzt auch Statistiken über Cache-Hits und so weiter rausziehen.
Genau, oder, und die kann man dann halt relativ leicht in diesen zum Server bringen, weil halt das Format halt super easy ist. Das kann man auch mit ein Stück Shell sich zusammenschreiben, wenn man es unbedingt haben will. Wenn man zum Beispiel sagen will, okay, wie viele wie oft wird LS eingegeben auf meinem System oder so.
Ja.
Und das geht dann halt relativ einfach. Und man kann sich dann halt seine eigenen Statistiken so zusammenbauen. Und wenn halt irgendwas, also man hat halt dieses Interface offen kann sich dann zu bestimmten Zeitabständen kann man sich dann halt anzeigen lassen, wie sah es denn genau da aus. Man kann da verschiedenste Funktionen drüber laufen lassen, wie zum Beispiel, wenn man nur die Rohwerte hat, zum Beispiel wie oft wurde auf die Festplatte geschrieben, das heißt, da ist irgendwie 12 Millionen Mal und dann danach ist halt 12 Millionen 100 Mal, dann kann man da so Funktionen drüber laufen lassen, dass man wirklich das Derivative, wie heißt das auf Deutsch?
Was? Derivat?
Die Ableitung. Klar, die Ableitung. Du willst die Ableitung haben, ja. Klar. Und sowas kann man mit Graphite relativ cool machen und das ist halt auch echt, also speziell, wenn man einfach mal mit seinen Statistiken, die man so hat, rumspielen will, dann ist es da relativ einfach.
Da ist mir nur aufgefallen, das erste Mal, als ich ein Graphite-Interface gesehen habe, habe ich gedacht, was ist denn da los? Also man muss halt auch die Daten kennen, um zu wissen, wie man die miteinander korreliert und wie man das machen kann, weil das wird halt auch relativ schnell komplex.
Richtig.
Es gibt ja auch so Tools, die ich standardmäßig auf jedem Linux-Server, den ich irgendwie aufsetze, installiere, zum Beispiel Munin. Macht ja auch im Endeffekt sowas und generiert dir RRD-Graphen über Disklatenz, über Pings zu anderen Rechnern, über Netzwerkauslastung,
für alles mögliche
Plugins. MySQL, Cache-Hits, sonst irgendwas. Du kannst ja relativ viel auslesen, dir daraus Graphen generieren. Das Problem ist zum einen nur, das ist halt dann nur für die eine Kiste.
Genau, das ist fertig. Und genau,
also was heißt nur für die einige Kiste? Du kannst da auch ja ein Agent-System laufen lassen, aber dann hast du trotzdem die einzelnen Graphen immer nur für die eine Maschine und du kannst die halt nicht miteinander vergleichen. Du kannst jetzt nicht so, keine Ahnung, dir eine Platte geht kaputt und die Disklatenz geht auf einmal komplett durch die Decke. Und dann siehst du das halt nicht sofort, sondern musst dann immer nur mehrere Graphen zusammensuchen und dann gucken, oh, könnte das jetzt hier von dem Zeitpunkt her stimmen? Ja. Und bei Graphite kannst du halt sagen, ich möchte jetzt diesen Wert haben in diesem Zeitraum. Plotte mir das mal bitte, dann sieht man das halt gleich sofort.
Genau, und jede Änderung von den Werten wird direkt in live geplottet. Also ich würde es greifen, weil Realtime ist nicht wirklich. Er generiert nämlich den Graphen komplett neu.
Ja.
Und das ist halt relativ cool, wenn man dann ganz viel einfach mal ausprobieren kann, ob man, dann sieht man halt bestimmte Korrelationen, zum Beispiel bei mir zu Hause, irgendwie die Temperatur im Gehäuse. Normalerweise ist halt, die Festplatten laufen halt alle irgendwie auf ein paar, weiß nicht, ich glaube auf 50 oder ein paar 40 Grad oder so. Und dann fange ich irgendwie an, eine Linux-Distribution runterzuladen. Und die ist dann halt fertig. Das sieht man dann halt auf dem Netzwerkgrafen. Da macht der CPU noch nichts. Das heißt, die bleibt alles, also die Temperatur von den Festplatten geht ein bisschen hoch, weil die halt anfangen zu spinnen. Und dann fängt er irgendwann an, die Distribution auszupacken. Weil es halt im ZIP-Format kommt. und dann sieht man, oh, der CPU fährt hoch und quasi zeitgleich geht die komplette Temperatur in allen Feldern hoch, weil halt der CPU heiß wird. Und das kann man dann halt relativ cool sehen und irgendwie Korrelationen sehen, die man davor einfach nicht gesehen hätte.
Ja, da gibt es auch so ein lustiges Video von so einer Sun Storage, als es noch Sun war damals. Da sind so ein paar Nerds im Rechenzentrum und die haben irgendwie Spaß und gucken gerade auf ihre lustigen Festplattenstatistiken. Und du siehst halt so die Graphen in Echtzeit, wie sie so rumschwingen. Und dann geht der eine ans Rack hin und brüllt rein und dann geht auf einmal die Latenz so total hoch und fängt an irgendwie so rumzupieken, weil der eine in den Rechner reinbrüllt. Das ist total cool eigentlich.
Genau, also das ist einfach besonders zum Rumspielen, einfach mal, man hat irgendwie Werte und man schaut, wie die zusammenpassen, wie die voneinander abhängen. Und da hat das Graphite wirklich sehr, sehr cool. Also es ist so ein bisschen wie so ein Mathematik-Framework, wo man einfach Daten dann korrelieren kann. Und genau, man hat verschiedenste Möglichkeiten irgendwie, wie gesagt, Ableitung ist halt eins, was ich relativ oft benutze, weil man halt meistens Rohwerte hat von den irgendwie Countern. Aber es geht natürlich auch alles Mögliche. Und das ist ziemlich cool.
Ich verlinke mal dieses Video ich habe es gefunden.
Yeah. Voll gut. Und dadurch, dass man ja alle seine Statistiken haben will und haben kann, dadurch, dass Graphite so einfaches Format hat, kann man die auch einfach alle benutzen. Und entsprechend dazu habe ich für Windows, also speziell Multiplattform, Python, Code, habe ich ein Tool geschrieben, das nennt sich, wie heißt es, Statzer. Ich habe keinen Namen gefunden, deswegen habe ich einfach einen beschissenen Namen genommen. und es ist ein Stats-Server, vielleicht.
Klingt auch irgendwie ein bisschen nach Versprecher. Stat-
Stetzer. Das ist der Stetzer. Ist halt super deutsch einfach. Und das ermöglicht es mit der Library, mit der Python Library PSUtil, die ich auch als Pick habe und dieses Mal. Also PSUtil ist eine Library, die halt ganz viele Statistiken aus dem Computer rauszieht, und zwar Multiplattform. Und entsprechend hat sich das halt angeboten, das für Windows zu benutzen, weil da gibt es halt irgendwie nichts, was so cool Statistiken einfach generiert und irgendwie irgendwo hinschickt. Also es gibt halt alles irgendwie, du hast es auf deinem Computer drauf und dann kannst du es dir angucken. Ja. Aber nichts so, was einfach zum Beispiel Graphite bedient.
Ja gut, es gibt ja StatsD und BatsD und die hatten wir auch schon mal angesprochen.
Klar, aber das ist halt alles irgendwie auf Linux.
Ja, und das ist richtig, das ist halt alles irgendwie, ja, wobei normalerweise braucht man so Tools halt auch nicht auf Windows.
Also, ich will's aber, so einfach ist es.
Ich meine, haben wir letzte Woche schon festgestellt, eigentlich, wenn man so Hosting und sowas haben will, dann ist es halt schon im Normalfall Unix. Ja. Und ich weiß nicht, ich kenne kaum Leute, die jetzt nicht unbedingt außer Leute, die Webapplikationen irgendwie in .NET schreiben müssen.
Ja.
Warum müssen, auch immer.
Ja.
Oder unbedingt
oder
wollen.
Oder auf dem IIS irgendwie sein müssen.
Ja, genau. Außer den Leuten will ja eigentlich keiner freiwillig auf Windows hosten.
Ja,
und,
genau.
Und also eigentlich braucht man, also wenn wir jetzt hier von Webhosting und Webapplikationen reden und wofür wir Statistiken brauchen, dann ist es halt im Normalfall auch
auf Unix. Also man kann Statistiken grundsätzlich für alles brauchen.
Ja, klar.
Also und was ich dann zum Beispiel dort mir erhoffe zu sehen, irgendwie, dass die Temperatur allgemein hochgeht, weil ich habe so einen Sensor halt als USB und dass die allgemein hochgeht, wenn ich anfange zu zocken oder so. Irgendwie sowas. Ich weiß noch nicht genau, was ich sehe, aber die Möglichkeiten sind ja quasi grenzenlos, weil man ja alle Statistiken beliebig korrelieren kann. Und das Ganze, wie gesagt, läuft auf Windows auch. Das war ein riesen Pain auch. Und es läuft als Service, als Python-Service, der dann halt einfach am Anfang mit hochfährt und dann anfängt, wild irgendwie Statistiken zu generieren und zu verschicken alle 10 Sekunden. Und ja, genau das zu meinem Ausflug in Statistiken. Und das ist halt immer da, und wenn man irgendwie nichts zu tun hat, kann man auch einfach mal auf die Statistiken schauen und gucken, ob nichts passiert ist.
Yay. Ja, also wie gesagt, Statistiken sind wichtig. Das ist auch ein Ding, wo man sich schon sehr frühzeitig Gedanken machen soll, weil wenn man keine Daten hat, weiß man nicht, wo man hin soll. Also das gilt jetzt auch nicht nur für Performance, sondern es gilt auch für, was deine Benutzer machen. Wenn du nicht weißt, wie deine Benutzer deine Applikation bedienen, dann weißt du auch nicht, wie du sie besser machen kannst.
Obwohl das natürlich etwas ist, was man am Anfang einfach nicht bedenkt.
Das sollte man aber. Also,
sollte man.
Also ich meine, das ist halt... Das ist
eine Tests oder so.
Ja, es ist halt oft ein Anfängerfehler. Ich meine, klar, ich habe auch schon diverse... Ich habe nicht mal Statistiken für Mediengewitter. Ich weiß nicht, ob es überhaupt Leute benutzen oder nicht.
Aber wir haben die Logs. Und daraus kann man immer Statistiken.
Und es stürzt immer.
Oh, wir haben keine Logs, das verreckt
immer. Ja, nee, ich habe auch keine Automatisierung, das ist automatisch. Ist immer noch kaputt.
Ist einfach fertig.
Nee, ist immer noch kaputt.
Eigentlich wäre es ja cool, Statistiken zu haben. Das können wir dann einfach mit irgendwie sowas zu plotten.
Also da müssen wir mal Mark fragen, der hat sich jetzt letztens, ich weiß nicht, ob er sich schon gekauft hat oder nur bestellt hat, so einen Schrittzähler-Dixi gekauft, was man auch mit dem Rechner pairen kann und wo man dann, trägt man den ganzen Tag mit sich rum, und der sagt einem dann, wie lange man gelaufen ist und wie viele Schritte man gemacht hat und wie viele Kilometer man zurückgelegt hat. Und
ja, so. Das kann aber auch dein Telefon, oder?
Ja.
Dein Telefon kann das doch viel besser.
Ja, ich glaube, mein Telefon kann es auch.
Also Schrittzähler ist halt, also wenn das kein GPS hat, dann ist es einfach bescheuert.
Das hat auch GPS, glaube ich.
Weil ein Schrittzähler so sind diese Krebligen, die irgendwie hoch und runter bappen und das hat
einfach keine Aussage. Nee, das ist schon was Komplizierteres. Ich weiß gar nicht mehr, wie dieses Ding
ist. Jedenfalls, dann wird es eigentlich ein Telefon haben.
Was ist glaube ich, ein Fitbit oder so. Fitbit. Das kostet irgendwie ein Hunderter. Der kann dir halt auch daraus schon Statistiken generieren und so.
Okay.
Und da gibt es irgendwie iPhone-Apps für, wo du halt dein Telefon mit dem Ding per Bluetooth abgleichen kannst.
Ja, also wenn ich so ein Android habe, dann will ich auf jeden Fall auch, dass mir das Statistiken generiert und dass mir das Ding dann einfach an das Graphite schickt, und dann kann ich das alles selber machen.
Ah, und dieses Ding kann auch deinen Schlaf tracken. Das kannst du irgendwie in einer Manschette an den Arm binden und der misst dann, wann du dich bewegst und nicht, und der weiß dann, wann du welche Schlafphasen erreichst. Ja. Weil wenn du irgendwie Tiefschlaf hast, dann bist du halt nicht mehr in der Lage, dich zu bewegen und so.
Okay, für 99 Dollar.
Euro. Also beides. Euro. Also du.
Je nachdem, wo du bist, ja.
Genau, wenn du es in den USA kaufst, dann sind das Dollar, kostet es, und hier kostet es halt das gleiche in Euro.
Aber ist der Fitbit Ultra, vielleicht gibt es auch den Fitbit Basic.
Du so. Lol.
Nee, es gibt nur Ultra. Ultra-Tracker. Ah, das ist auch, wo er die Waage her hat, oder? Kann das sein? Mhm. Und deswegen braucht er jetzt alles davon.
Ja, genau, der hat ja auch diese Wi-Fi-Waage, mit der du Statistiken über dein Körpergewicht und Körperfettmasse und
was auch immer. Prinzipiell, wenn man dann irgendwie affin ist, irgendwie technisch affin ist, dann kann man sich natürlich alles sowas selber bauen und dann die Statistiken selber bauen.
Ich meine, interessieren würde mich ja sowas schon mal, aber das sind halt alles so Dinge, die funktionieren wahrscheinlich ganz gut, aber die locken halt irgendwie an...
Nach Tschechien oder so.
Ja, zu Third-Party-Diensten und das sind halt gerade so Sachen... Weiß nicht, da bekomme ich auch irgendwie ein Ziehen im Magen. Also ich habe da irgendwie auch, hätte da jetzt auch keinen Bock, wenn irgendwie mein Körpergewicht und sonst irgendwas ins Internet gelockt würde.
Ja, genau. Und deswegen kann man die auch einfach selber loggen.
Ja, da brauchst du halt irgendwie eine Dinge, die das tut.
Richtig.
Also du brauchst halt irgendwie eine Möglichkeit, das auszulesen.
Richtig.
Das wäre auch mal cool, einfach so eine Open-Source-Waage zu bauen. Das kann ja so schwer nicht sein, die dann quasi Wi-Fi hat. Da könnte man irgendwie so einen Mini-Rechner ranhängen. Keine Ahnung, so ein USB-Dings oder einen, wie heißt denn, Blueberry Pi? Nee, nicht Blueberry Pi. Wie heißt denn?
Raspberry Pi,
genau.
Blueberry Pi.
Genau, Blueberry Nights. Nee, du kannst einfach irgendwie so eine Waage nehmen und dann einen Sensor benutzen.
Ja.
Und dann einen Raspberry Pi dranhängen und mit Wi-Fi das an den StatsD.
Ja.
Loggen und dann kannst du dir quasi mit Graphite über dein Gewicht und so Graphen generieren.
Also auch ganz lustig. Prinzipiell ist alles, also ich finde das prinzipiell erstmal super.
Man kann alles machen.
Prinzipiell kann man auch alles, was man kaputt machen kann, messen.
Genau.
Ja, und wie man es kaputt gemacht hat.
Das ist ziemlich cool. Genau,
messen, man kann messen, wie man es kaputt macht. Das ist gut.
Ja.
Okay, dann lassen wir mal kurz noch so ein paar andere Statistik-Tools hier durchrattern. Ich meine, die meisten hatten wir ja schon. StatsD, BatsD.
Achso, ja, ich will was kurz zu StatsD sagen. Weil ich habe mir das ja auch angeschaut, habe gedacht, ja, alle reden über StatsD, also muss es gut sein. Aber tatsächlich macht es nur irgendwie im Serverumfeld Sinn, wo man wirklich viele Statistikpunkte quasi hat.
Und die aggregieren
will. Und zwar, das aggregiert die halt so, dass es halt die alle sammelt für dich, bekommt die irgendwie per UDP zugeschickt. Und macht dann daraus dann quasi diese Graphite-Nachrichten und zwar mit Timestamp und Shit.
Ja.
Aber wenn man zu wenig hat, wenn man sagt, okay, ich habe bloß irgendwie alle 5 Minuten habe ich irgendwie mal einen Punkt, dass da irgendwie was neu generiert wird zum Beispiel. Dann sieht es mit dem StatsD so aus, als hättest du einmal halt einen Wert, und hat irgendwie 5 Minuten, hat einmal irgendwie 500 und dann ist es halt die ganze restliche Zeit null, weil er halt keine Daten hat. Und das muss man halt beachten. Und es ist mir ein bisschen auf die Füße gefallen, als ich es ausprobiert habe. Aber sonst, genau, wenn man viel irgendwie zusammen aggregieren will, dann kann man das nehmen auf einer lokalen Kiste und man loggt dann quasi alles lokal mit StatsD und der sendet dann an den Graphite-Server alle N Sekunden, alle 30 oder so. Irgendwie alle Config-Punkte Flash-Intervall. Sekunden.
Jo.
Und genau, also das ist tatsächlich das Einzige, was es macht. Das macht nicht irgendwie super Magics und irgendwie...
Nö, ist im Endeffekt eigentlich nur ein Network-Interface, mit dem du gegen Graphite locken kannst.
Ja, aber dadurch, dass... Also wo ich gesehen habe, was Graphite für ein Format hat, habe ich gedacht, ja, warum sollte ich denn das benutzen? Das macht ja gar keinen Sinn. Also ich hatte einfach nicht genug, also nicht schnell genug Daten. Und deswegen war das genau das Richtige.
Okay, was gibt es noch für Tools?
BatsD ist irgendwie das gleiche, bloß nicht StatsD.
Ja, BatsD ist halt wieder 37 Signals hat gemeint, sie müssen jetzt irgendwie ihren eigenen Scheiß machen. Und sie haben jetzt halt quasi StatsD mehr oder weniger in Ruby nachimplementiert, aber sie haben auch gesagt, ja, wir wollen jetzt hier kein Graphite als Backend haben, sondern wir wollen dagegen unsere eigenen Sachen, die wir da irgendwie benutzen, loggen können. Deshalb haben die auch noch sowas Oder wollen genau. noch demnächst sowas veröffentlichen, wo man da halt dann die Visualisierung machen kann. Und momentan ist es halt mehr oder weniger sowas ähnliches wie StatsD, bloß irgendwie
in Ruby. Es lockt in DevNull.
Und ja, es lockt schon, aber du hast halt noch keine Datenaufbereitung. Ja,
also lockt in DevNull. Also ja. Das ist genauso, du hast irgendwie diese Log-Daten, aber du kannst damit nichts machen und dann hilft sie einfach überhaupt nichts. Also die Begründung ist auch super awesome. So, ja, warum habt ihr irgendwie nicht den StatsD genommen? Ich so, ja, wir fanden Ruby cool und deswegen haben wir es irgendwie nochmal in Ruby gebaut. Und warum habt ihr nicht Graphite benutzt? Wir haben es neu gebaut und das kann irgendwie das Gleiche.
Ja, nee, also die einzige schlüssige Erklärung, warum sie jetzt kein Graphite genommen haben, war halt, dass sie sagen, sie wollen nicht dieses Datenformat von Graphite benutzen zum Speichern, sondern sie wollen halt in unterschiedliche Dinge oder aus unterschiedlichen Dingen Sachen rausholen und so und bla, aber ja.
Keine Ahnung.
Ja, aber ist halt irgendwie...
Macht irgendwie
Sinn. Ist halt, also wenn man das haben möchte, dann geht es halt auch.
Ja, das Problem ist halt, das hilft dir immer noch nichts.
Ja.
Weil du, also wenn du Daten hast, dann willst du die irgendwie darstellen.
Na gut, aber es wird ja noch weiter bearbeitet. New Relic?
New Relic ist dieses, dieses eigentlich eine Software as a Service, was, da gibt es glaube ich auch einen Free Plan, aber im Normalfall kostet es Geld. Aber das ist halt so dieser Dienst, mit dem du eine Bibliothek in deine Runtime einklinken kannst und die generiert dir dann halt quasi Statistiken aus deiner Applikation raus. Also gerade bei Rails wird es halt sehr gerne eingesetzt, weil du siehst halt dann, wie lange dauert ein Renderprozess, wie viele Millisekunden verbringt quasi dein Request beim Rendern von Templates, bei Datenbankanfragen, wie sieht deine Cache-Ausnutzung aus und so Geschichten. Das kannst du halt alles da mehr oder weniger bei denen als Dienst benutzen. Genau, und die generieren dir da halt auch relativ schöne Graphen, wo du halt auch siehst, was passiert.
Genau, also für solche kleinen, kurzen Sachen bietet sich StatsD an, wenn man das benutzen will. Da brauchen wir bloß irgendwie UDP und ein Paket irgendwo hinschicken und dann ist fertig.
Und also New Relic ist halt quasi so ein Komplettpaket, wo du nicht mehr so viel selber machen musst, aber kostet halt Geld. So.
Aber get it free, light.
Ja, also es gibt halt Free Plan.
Für 14 Tage,
ne? Ja. Das ist ja
nicht so cool. Sparta?
Ja, Sparta ist das, was ich vorhin mal erzählt habe. Das ist einfach noch unfertig. Das ist ein Ruby-Projekt, was ich mal mit zwei Kommilitonen begonnen habe. Womit man halt einfach virtuelle Maschinen in Form von Cloud-Instanzen, momentan getestet bei Rackspace und Amazon EC2, hochfahren kann und da kann man quasi noch das Deployment von irgendwelchen Benchmark-Tools machen, kann da quasi eine mehr oder weniger darum spartern. Man kann da halt eine Armee von Instanzen, Skripten, die dann quasi auf deine Web-Applikation einprügeln und kann die halt dann noch zusammenfassen und wir haben da so Warrior und Squad-Abstraktion, wo man dann halt noch mehrere von diesen Warriors in einer Squad zusammenfassen kann und so. Ist allerdings alles noch nicht wirklich benutzbar,
also
noch
nicht wirklich fertig. Da steht irgendwas von Scriptable Load Test using Simple DSL.
Ja.
Und habt ihr da euch eine eigene überlegt, die ihr dann parsen wollt oder benutzt ihr irgendwas, was schon fertig ist?
Nee, also DSL in Form von interner DSL. Das ist einfach eine Ruby-Library.
Okay. Also ist es quasi keine DSL, sondern einfach nur.
Nee, Ruby. Es kann ja auch eine interne DSL sein, dass es sich anfühlt, als wäre es eine DSL, aber es ist nur eine Ruby-Library.
Ah.
Und das ist in dem Fall. Also wir parsen hier jetzt nichts oder machen irgendwie eine eigene Sprache, sondern das ist im Endeffekt so eine DSL, wie zum Beispiel auch die Cookbooks in Chef eine DSL sind. Also eigentlich eine
Ist ein Stück Ruby.
Ein Stück Ruby-Code, wo halt bestimmte Dinge geladen werden und dann kannst du damit skripten, genau.
Okay. Also ist quasi eine.
Ist quasi eine Library. Ja, dann Framework, wenn man es nimmt. Ja.
Okay, alles klar.
Ja, genau. Pivik wollte Ingo, glaube ich, noch erzählen.
Ja, ist, hatten wir, glaube ich, auch schon.
Achso, ich möchte dann auch
mehrfach.
Mehrfach erwähnt, genau. Bastelt halt schöne Graphen, kann auch dann Logfiles mittlerweile auslesen. Ansonsten ist es ein kleiner JavaScript-Code-Schnipsel, der von deinen Besuchern auf der Webseite einiges ausliest und das dann halt in schönen Graphen darstellen kann.
Nicht nur das, in der neuesten Version kann das sogar Webserver-Logs auswerten. Das muss ich mir nämlich mal angucken, weil vielleicht kann ich dann dieses komische AW-Stats loswerden.
Ja, genau.
Aber es gibt, also
ich habe es auch noch nicht mehr angeguckt, aber ja. Es ist cool, dass es das kann, ja.
Ja, also momentan bin ich ja echt auf der Suche nach einem guten Log-Analyzer, der für Downloads geeignet ist. Gerade um mal rauszufinden, wie oft in unsere Sendungen so runtergeladen werden und so, und was halt nur quasi über die Zeit für bestimmte Dateien die Downloads trackt und auswertet. Das kann eigentlich so schwer nicht sein, allerdings habe ich momentan keine Zeit mehr, sowas mal anzugucken und noch diverse andere Sachen.
Das ist ja dann quasi auch wieder bloß ein Punkt für StatsD zum Beispiel. Oder
StatsD ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob da das richtige Tool dazu ist, weil wir wollen ja tatsächlich so mehr oder weniger so drill down. Du siehst jetzt, welche Dateien hast du angeboten, wie oft wurden die im Monat runtergeladen, und dann musst du halt auch gucken, dass du kannst ja nicht einfach die Hits auf die Datei nehmen, weil die werden ja nicht unbedingt immer komplett runtergeladen, sondern musst ja dann auch gucken, dass du quasi die Gesamtmenge der Daten durch die Dateigröße teilst.
Du kannst einfach schauen, ob es finished ist. Du kannst ja einen Finished-Punkt senden.
Ja, mach
doch. Sieht man das in den HTTP-Logs? Ich glaube nicht. Also das sind Webserver-Logs. Du kriegst halt nur Daten, die du halt auch da rausbekommst. Und dann wäre halt auch gut, so einen Drilldown zu haben, dass man sagt, okay, ich klicke jetzt rein. Und dann sehe ich hier irgendwie, wir sehen unsere Daten für freitags, weil donnerstags haben wir gesendet, freitags releasen wir. Und dann sehen wir da die Daten für das Release und können dann vielleicht auch mal zwischen Release-Daten vergleichen und so. Sowas wäre halt cool.
Ja, also prinzipiell geht ja alles mit Graphite.
Okay. Kannst du dir mal Gedanken machen.
Also es ist auf jeden Fall besser, als irgendwelchen Shit neu zu schreiben komplett. Grundsätzlich.
Ja. Ja.
Was gibt es denn noch, was irgendwie so korrelieren kann eigentlich? Also es gibt halt alles so Special Purpose Zeugs.
Also und wenn du so super General Purpose Sachen haben willst, da ist ein Kollege von, das hast du doch letztens auch angesprochen, R, die Programmiersprache, damit kannst du ja quasi auch.
Aber das ist ja schon wieder ein ganz schöner Pain.
Ja, aber damit, aber so, wenn du wirklich komplexe Daten hast, aus denen du Erkenntnisse rausziehen willst, dann ist halt so eine generelle, wie soll ich sagen, Statistikverarbeitungssprache wie R wahrscheinlich schon ganz cool.
Mhm, ja. Okay, genau, ich habe ganz kurz mal der Collecti mit Graphite Plugin, ich glaube, ich habe es jetzt mal angesprochen schon, der dann quasi direkt in Graphite reinloggen kann seit 5, 10. Und wenn man den selber baut, dann hat man auch nicht den Pain. Und es funktioniert echt super, super gut und es ist total smooth und man hat dann ganz viele Statistiken, mit denen man einfach schon rumspielen kann, weil sie da sind. So, fertig.
Ja, ich glaube, das reicht jetzt auch so. Ansonsten, gut, ich habe jetzt hier noch doch diese Präsentation, die ich letztens gehalten habe, die Slides verlinkt, und da ist halt auch das Fazit, mess Dinge, fix deine Hotspots, wiederhol das Ganze so lange, bis es läuft.
Genau.
Also
immer wenn es wieder nicht aufhört zu laufen, würde ich sagen.
Ja,
ständig messen.
Ja, genau. Genau, ständig messen und dann anfangen, wenn irgendwie was aufhört zu laufen oder irgendwie gerade ein bisschen langsam wird oder sonst irgendwas, anfangen, dann die Hotspots zu fixen.
Ja.
Okay, Lesefu.
Ja, ich habe jetzt hier gar nicht so viel. Ich habe hier nur einen Blogpost, und zwar Vagrants and Chefs and Librarians, oh my. da geht's drum um automatisches Deployment, und zwar mit Vagrant, was ich schon mal gepickt habe vor ein paar Wochen.
Haben wir mehrfach schon erwähnt.
Genau, also quasi dieses Tool, mit dem man VirtualBox skripten kann, Chef, in dem Fall Chef Solo, was ich glaube ich auch schon mal angesprochen hatte, ja. Mit denen man automatisches Deployment von Software machen kann und da halt diese fertige Recipes benutzen kann, um sich eine Umgebung automatisiert zusammenzubauen, inklusive Configs und Dateien anlegen und so weiter und so fort. Und dann stellen die noch ein extra Tool vor, was Librarian heißt. Und das ist im Endeffekt, wenn man Ruby kennt, dann ist es sowas wie einen Gem-File, wie Bundler für Ruby. Also man kann dann quasi sagen, ich habe jetzt hier einen Chef-File, und das ist einfach so eine Textdatei, eigentlich eine Ruby-Datei, und in die schreibt man quasi rein, welche Cookbooks man haben möchte, ohne die Cookbooks selber runterladen zu müssen. Und man kann auch Git-Repositories angeben, wo man die herhaben will, oder wenn man einfach so Sachen benutzen will, die in dem Opscode-Community-Wiki oder in der Community-API auftauchen, dann kann man die auch einfach so reinschreiben. Und dann sagt man, okay, ich möchte auf dieser Maschine diese, diese und diese Software haben, schreibt es in dieses Chef-File rein, das kann man dann auch mit Git versionieren, was ja auch cool ist. Mhm. Und dann kann man das quasi komplett zusammenstecken und dann ein System bauen, mit dem man komplett automatisch eine VM hochzieht, die mit diesen Cookbooks ausstattet und quasi Chef das Ganze installiert. Und dann hat man quasi eine fertige Umgebung, kann zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt hier mal meinen Standard LAMP Stack haben, den ich normalerweise auch auf meinen Maschinen deploy, oder ich möchte jetzt irgendwie mein Applications Set haben mit einer Datenbank, einem Application Server, keine Ahnung, irgendeiner Runtime, die man so benutzt. Und dann kann man halt auch diesen Stack seinen Entwicklern geben und die können sich da mal schnell eine virtuelle Maschine, so wie sie in der Produktion läuft, auch auf ihrer lokalen Kiste hochziehen. Das ist eigentlich ganz cool. Und der Blog sieht schön aus und ist schön geschrieben und sie benutzen Gists mit schönem Syntax-Highlighting für die Codebeispiele und so. Ist cool. Mhm. Ja. Und ja, ich muss sagen, Librarian habe ich letztens selber benutzt. Ist eigentlich ganz cool. Also macht, was es soll. So.
Cool. Ja. Felix?
Und zwar mein Lesefo für diese Woche ist, wie heißt es? A Faster Jigsaw Solving Algorithm. Und diesmal wirklich was zu lesen, ein Paper. Das heißt, es ist schon mal besser, weil es in LaTeX geschrieben ist, glaube ich. Warte, kann ich mal schauen. Oh, ihr lädt runter, ist ganz schön slow.
Hm. Papers sind ja relevant.
Genau, und die haben Bilder und Shit. Und also es geht darum, einen Algorithmus, stellen Sie vor, der Puzzle mit einer hohen Genauigkeit löst, sehr große Puzzle, ohne, also die in Vierecke geschnitten sind. Das heißt, nicht so wie normale Puzzleteile, die halt irgendwie diese Dinge haben, dass man weiß, ob sie passen oder nicht, sondern Puzzle, die in kleine Vierecke geschnitten sind. Und das Ganze funktioniert nach einem, also ist eine Art Baum-Algorithmus. Man schaut also, welche Pixel passen ungefähr zusammen und legt die erstmal so zusammen und dann irgendwann kommt der Punkt halt, dass man ein paar Stücke zusammen hat und man hat ein anderes paar Stücke zusammen und man versucht sie so zusammenzulegen, dass ob sie passen und wenn das halt so ist, dann hat man quasi noch ein größeres Stück und also quasi so, wie man auch normalerweise puzzeln würde. Die sind wohl, also 6900 Puzzleteile können sie irgendwie Bilder wieder zusammenfügen. Und auch mehrere Puzzle zusammen, also wenn du irgendwie zwei Bilder irgendwie zusammentust und dann die den Algorithmus rechnen lässt, dann ist er wohl auch relativ gut. Und es ist sehr interessant, ist auch relativ gut zu lesen, weil sie auch viele Bilder haben und auch Mathematik für die Leute, die Mathematik mögen.
Bilder und Mathematik.
Mathematik.
Man hat das quasi alles, was man sich wünscht. Bilder und Mathematik.
Super. Alles. Also lesen, wenn er auf Bildern oder Mathematik steht oder beides.
Ja, oder auf Text einfach. Oder LaTeX. Ich meine, das ist auch in LaTeX geschrieben, von daher haben wir quasi
muss es gut sein.
Alle guten Sachen vereint. Hm. Bilder, Mathematik, LaTeX Referenzen noch, genau. Hm. Wer noch Referenzen mag, der wird sich ja auch gut aufgehoben fühlen, weil die okay. haben 25.
Dann heule ich noch kurz rum. Ich habe ja vor einiger Zeit mal LogCheck gepickt. Also damit kann man, der wertet die Logfiles auf dem Server aus und verschickt dann eine Mail, wenn ihm irgendwas verdächtig vorkommt. Und wenn man noch Ports Entry anhat, also das Ding macht viele Ports auf und wenn jemand darauf versucht, sich zu connecten, wird er automatisch gebannt.
Heißt es nicht Port Sentry?
Ich dachte auch, das kommt von Sentry Gun wahrscheinlich.
Ja, würde ich jetzt auch behaupten. Du hast einfach keine Ahnung.
Ja, Ports?
Port Sentry.
Port Sentry.
Du weißt, was ein Sentry ist, diese Stand... Gewehr, Kanone.
Selbstschussanlagen.
Selbstschussanlage, genau.
Ja. Selbstschussanlagen.
Ja. Okay. Also ich glaube, dass das...
Und
ja.
Er schießt sich halt einfach ab, wenn du den falschen Port berührst.
Ja gut, Sentry ist eigentlich mehr so ein Wachposten, sonst irgendwas, und Sentry Guns sind halt dann diese
Selbstschussanlagen. Aber passt beides, ja. Also...
Nee, Ports Entry macht keinen Sinn.
Doch, finde ich schon.
Warum?
Warum?
Das würde ja bedeuten, du machst Port auf und dann lässt du Leute rein. Das macht's ja nicht.
So, komm rein.
Komm rein.
Bei mir ist schön.
Komm
ich
rein.
Ich habe hier eine Route für dich.
Genau, du lässt ihn rein und dann sagst du, aber hier geht's nicht weiter und tschüss.
Ja, du lässt ihn ja nicht rein.
Du lässt ihn ja nicht rein, das ist ja die Idee.
Ja, okay. So, hallo, bei mir ist offen.
Hier, Rutschels überall.
Ja, genau.
Rutschels all the way.
Rutschels auf Port 80.
Du gaukelst den Leuten ja schon.
Überall.
Du gaukelst den Leuten ja vor, dass da was wäre, was da nicht ist.
Es ist Port Century.
Okay, ist mir völlig egal. Auf jeden Fall, wenn du das auch anhast, dann kriegst du halt ziemlich viele Mails. Weil ja doch ständig irgendwelche Leute irgendwelche Ports bei dir probieren und
das war jetzt auch ein Fall für Captain Obvious, oder?
Deswegen hatten wir auch erstmal IP-Tables.
Also ich meine, dann hat man. Genau, ich meine, dreimal darfst du raten, warum ich meinen SSH-Port auf allen meinen Servern irgendwie über 1024 gelegt habe, damit ich da nicht dauernd irgendwelche Mails bekomme, weil wieder irgendwelche komischen Bots da versuchen, ja, auf SSH zu brute-forcen.
Genau, ja. Aber was du willst ist, also wenn, egal ob jetzt jemand auf SSH geht oder irgendeinen anderen Port, also der macht ja ziemlich viele auf, du willst einfach böse Buben einfach, wenn sie irgendwas Komisches machen, sofort blocken und nicht erst warten, bis sie auf irgendeinen Port kommen, der wichtig ist. Du willst sie nicht erst stoppen, wenn sie auf HTTP irgendwas machen, sondern schon, wenn sie auf irgendeinen Port gehen, wo du eigentlich nichts auf hast. Ja, schon wenn jemand auf irgendeinen Port geht, wo er nichts zu suchen hat, dann kannst du ihn halt gleich blocken. Mhm. Und das macht ja Port Century. Jedenfalls kriegst du dann trotzdem viele, viele Mails und bei Debian hast du irgendwie nicht die Möglichkeit oder du hast bei Port Century nicht die Möglichkeit, einen Log-File anzulegen, sondern er loggt es halt immer in die Syslog rein und damit fängt sich Logcheck das auch immer ein und schickt dir eine Mail deswegen. Und es nervt halt irgendwie, und was man machen kann oder machen muss.
Deaktiviert.
Ist, entweder man deaktiviert es oder man bastelt in den Logcheck irgendwie rum, dass er den Eintrag nicht mehr nimmt. Oder man kompiliert sich Port Century selber und sagt, hey, log mal nicht nach Syslog hier default, sondern log mal in den eigenen Syslog local irgendwo hin.
Aber das, ja, das kann man doch fixen mit Syslog. Du sagst einfach, wenn das von Port Century kommt, dann logst du woanders rein, oder?
Ja, aber dafür musst du
dafür musst du die Syslog-Config anfassen.
Nein, nee, der loggt halt einfach auf den normalen Standard-Syslog, auf den, weiß ich nicht, auf den Notice oder sowas. Und das kannst du, wie willst du das rausfinden?
Von welchem
Programm es kommt. Also, was ich halt gemacht habe, ist Port Century neu übersetzt und gesagt.
Port Century, Gott. Century.
Völlig egal. Und gesagt, hey, log das mal nach Local 6 im Syslog. Und dann habe ich im Syslog gesagt, okay, wenn irgendwas kommt, was nach Local 6 will, dann log es hier in die Extra-Datei. Und dann habe ich jetzt endlich meine Ruhe. Also wer auch mal dieses Problem hat oder wer auch diese
Tools
zusammen einsetzt, ja, muss man unter Debian leider neu kompilieren, anders geht's nicht. Man kann in dieser verfickten Konfigurationsdatei nicht einfach sagen, hey, log das nur in diese Log-File. Wo ist das Problem? Das kann eigentlich nicht so das Problem sein. Aber gibt's keine Konfigurationsmöglichkeit und man muss es sich selber neu übersetzen. Dreck. Aber so geht's.
Das ist echt
schön. Und dann hat man Ruhe.
Echt traurig.
Vor Mails. Okay, das war mal Mimimi der Woche.
Achso, im Chat gab es übrigens gerade noch eine interessante Diskussion in Sachen Podcast-Files. Sollen wir das noch kurz ansprechen?
Ja.
Genau, da wurde nämlich gerade gefragt, wie das denn aussieht, woran man denn an Log-Files erkennt, wenn irgendwelche Clients Files nur chunkweise runterladen. Und zwar ist das ein HTTP-Range-Request, der da vom Client gestellt wird und man erkennt die am HTTP-Status-Code 206, den der Server zurückliefert. Das heißt so viel wie, da gibt es noch mehr.
Ja, siehst du in unseren Logfiles.
Genau, ständig. Also ich habe da gerade mal einen mehr oder weniger anonymisierte Zeile ohne IP-Adresse in den Chat gepostet. Da sieht man das dann. Da sieht man halt dann, wie viel Bytes in diesem Chunk übertragen wurden. Und erkennt es daran, dass ein HTTP-Status-Code 206 zurückgegeben wurde.
Also hier gibt es für rsyslog nochmal kurz, gibt es die Möglichkeit, Program Name is equal, sagst du das den Program Name? Oder für syslog.ng sagst du Program und dann sagst du den, wie es heißt. Und dann kannst du so filtern.
Und dann kannst du auch so filtern. Okay,
ja. Das heißt, ihr müsst es nicht selber bauen, sondern ihr könnt es auch einfach filtern von eurem syslog-Daemon.
Dann muss ich das mal ausprobieren, ob das auch gehen würde.
Einfach mal hier rein.
Also das war mit Neuübersetzen und Local jetzt irgendwie die einzige Möglichkeit, die ich gefunden habe, aber man kann auch mal ausprobieren, ob das gehen würde.
Wo mache ich das rein?
Na, bei meinem Mimimi.
Ach so, okay.
Okay, dann zu den Picks. GNU Radio. Bei GNU Radio habe ich früher immer gedacht, das hat irgendwas mit Radio, Internetradio oder so zu tun. Ganz früher. Hat's aber nicht.
Ich dachte immer, das sind so komische Rindviecher, die vor dem Mikrofon sitzen.
Die Gnu, ist das Gnu Radio?
Ja.
Welcome to Gnu Radio. Welcome to
Gnu Radio. Du hast gedacht, der Stallman sitzt da und erzählt in sein Mikrofon rein.
Genau, Stallman in einem Gnu-Kostüm mit Hörnern.
Aber man hört ihn Füße essen.
Nur Free Hörner.
Oh Gott, danke für dieses Kopfkino. Nein. Felix, Gnu Radio.
Tutorials. Und zwar, ich wollte ja schon immer mit dem RTL SDR, also RTL ist dieser spezielle Chip, der super cheap ist.
Realtek.
Der Realtek DVB-T-Chip, der halt irgendwie mehr kann als nur DVB-T empfangen. Wollte ich ja immer mal was machen. Und dann bin ich auf die GNU Radio Tutorials gekommen. Das hat sich nämlich genau einer hat das gleiche Problem gehabt, hat dann angefangen, oder er hat schon Bescheid gewusst über GNU Radio und dieses ganze Software-Defined Radio-Zeugs und hat deswegen eine Reihe von Videos gemacht über GNU Radio, wie das funktioniert und wie man quasi solche Sachen angeht. Das ist mein erster Pick.
Ja, ich habe NVM. Das ist quasi das Äquivalent von RVM für Node. Also das ist der Node Version Manager.
Gab es da nicht mal einen anderen, den man NPE oder sowas?
Es gibt's wahrscheinlich mehr.
NPM, ist das der?
Ne, NPM ist der Node Package Manager. Mit NPM installierst du Software und mit NVM installierst du Node.
Weil du ja mit Node jetzt auch das Problem hast, dass du irgendwie 1000 Millionen Versionen hast, die alle nicht mehr kompatibel sind.
Ja, aber normalerweise nimmt man nur die neueste. Mein Problem war...
die hat immer kaputt ist mit allem.
Ja, nee. Das Problem war, ich habe heute konkret eine bestimmte Version von Node gebraucht und wollte dann mir den Schmerz nicht antun, die jetzt wieder manuell irgendwo reinzulinken und dann meinen Path wieder anzupassen und alles.
Ich finde es awesome, es sind einfach 305 Zeilen Shell.
Ja. Und der macht auch nichts anderes, der installiert dir im Endeffekt Node in ein bestimmtes Verzeichnis in deinem Home Directory, kompiliert das und passt dann an den Path-Variablen an und dann kannst du halt dementsprechend mit dem Tool zwischen deinen Node-Versionen switchen und das hat eigentlich soweit ganz gut funktioniert, auch wenn es irgendwie bei der ersten Installation
für immer gebraucht hat.
Eigentlich. Nee, das hat nicht für immer gebraucht, sondern es hat einfach eine Fehlermeldung geworfen bei mir, weil ich wahrscheinlich bei dich die ZSH benutzt habe und das wollte irgendwie.
Aber er hat doch oben, glaube ich, gesagt, das Bash. Nee, er hat gar. Was ist denn das für ein Noob, ey? Er hat nicht mehr dazu. Er hat noch nicht mal eine Shellbang.
Ja.
Fucking Noob, ey.
Aber hat gut genug funktioniert, auch wenn es irgendwie.
Ah, du musst es sourcen deswegen.
Ja, hab ich.
Okay.
Aber beim Sourcen ist es kaputt gegangen, aber hat trotzdem funktioniert. Also es ist nicht richtig kaputt gegangen, sondern hat eine Fehlermeldung geworfen.
Sondern irgendwo nur ein bisschen kaputt gegangen.
Genau. Hat kompiliert, hat dann letzten Endes das Richtige gemacht, deshalb habe ich mich da jetzt auch nicht mehr weiter drum gekümmert. Ja.
Und der baut dann quasi jede Version von Node, die du brauchst.
Mhm. Und baut die als self-contained in einen Ordner rein. Und
wie lange braucht das? Scheiße, ewig, oder?
Node? Nee, Quatsch. Node zu bauen dauert 2-3 Minuten.
Das ist aber schon... Also auf meinem Computer ist auf jeden Fall das Doppelte.
Echt?
Wahrscheinlich. Von deinem Computer auf jeden Fall.
Kann sein. Also hat ein paar Minuten gedauert, aber ich meine, es ist ja nicht so, dass du das alle paar Minuten neue Version baust.
Gott sei Dank.
Ja. Okay.
PSU-Teil habe ich ja schon angesprochen. Mhm. Können wir jetzt direkt überspringen.
NetMulti-SSH hatten wir auch schon. Dann bist du
genau, NetMulti-SSH haben wir ja vorhin schon angesprochen. Also einfach eine
Ruby-Bibliothek.
Ja. Hinter den Kulissen der Lebensmittel Fotografie oder Why Your Burger Doesn't Look Like the One on the Ad. Das ist ziemlich cool. Das ist von McDonald's, ein McDonald's PR, ein Video, wo sie genau das mal zeigen und auch nachvollziehbar. Also nicht, dass man sagt, okay, das ist jetzt super Bullshit, sondern denkst du, okay, das macht tatsächlich Sinn. Also es geht dann darum, die haben halt ein spezielles Studio, wo die dann diese Burger braten und wo die dann alles genau hinlegen und die Züge wieder nach vorne, damit das halt alles so cool aussieht. Und auf jeden Fall interessant, cool. Auch wenn man keinen McDonald's mag.
Genau, was nicht heißt, dass wir McDonald's mögen. Okay, Flydi?
Computer Dogs. Computer Dogs ist ein Tumblr-Log, wo halt Bilder von lustigen Hunden vor Computern gepostet werden. Und ich bin ja eh der Meinung, dass Hunde viel cooler sind als Katzen.
Nein, Katzen sind cooler.
Nee, auf keinen
Fall. Katzen sind auf jeden Fall cooler. Hunde sind einfach viel zu irgendwie... Nicht Katzen.
Nee. Ja, also da kommen halt auch so Bilder her, wie zum Beispiel der Golden Retriever, den ich jetzt hier kurz mal in den Chat poste. Und
Ja, das sind einfach lustige Bilder von Hunden, die irgendwas mit Computern machen und dabei lustig aussehen.
Die einfach davor gesetzt wurden und dann einfach
so. Ja, oder davor gesetzt und Brillen aufgezogen und irgendwie Kopfhörer aufgezogen.
Gott,
und
Möpse sind so hässlich.
Echt. Ja, Möpse sind echt hässlich.
Es gibt halt so viele hässliche Hunde auf dieser Welt.
Aber Möpse sind einfach mit maximal. Die schielen auch noch so hart, oder?
Ja, je nachdem. Ja, ist auf jeden Fall lustig, wie Hunde auf Bürostühlen sitzen und irgendwie so wirken, als würden sie gerade im Computer arbeiten.
Ja, ich finde den Husky echt, dass der wirklich davon überzeugt ist, was er macht.
Ja, also der Husky auf jeden Fall. Ja, vor allem, also wie gesagt, guck dir mal den Golden Retriever an, der ist ganz cool.
Der eigentlich. Erste, oder?
Nee, der Golden Retriever, den habe ich vorhin in den Chat gepackt. Ich verlinke den auch mal hier irgendwo.
Ach, danke. Cool. Okay.
Ja. Der ist cool.
Auf jeden Fall, sehr gut. Haben wir das Ganze auch noch geklärt. Aber es sind zu wenig Bilder, das muss ich jetzt mal sagen. Es sind irgendwie nur 3 oder 4 Seiten.
Scheiße. Fucking. Ah, das könnte auch ein Mimimi sein. Ich hasse dieses verdammte. Ah.
Ja, das kenne ich auch. Das verdammte. Ah.
Ja, genau. Dieses verdammte Piratenpad. Das nervt einfach unfassbar, dass es jedes Mal.
Ein Bild als Bild darstellt. Ja,
jedes Mal, wenn ich hier ein Bild rein verlinkt, dann zeigt er es inline an. Das sollte er gefälligst mal lassen.
Ja, das ist echt super retarded. Also das
hatten wir heute schon.
Hatten wir schon zweimal. Mindestens.
Ja, das macht einfach keinen Sinn.
Und
das
deswegen freuen wir uns über Pull Requests, wenn ihr HTTP wieder zuschreibt.
Ja, das ist auf jeden Fall super, weil der Ingo immer vergisst, die HTTP.
Apropos HTTP, und wir sind in einem neuen Feed gerade, in einem neuen Branch.
Was ist passiert?
Also, wenn ihr
Pull Requests stellt,
dann in die Multi.
Nee, ist alles schon in Master gemerged.
Hast du schon
gemerged? We're doing it live.
Ja, we're doing it live. Hat jetzt aber auch 5 Wochen gedauert. Ich habe jetzt einfach gedacht, wir müssen das jetzt mal einfach
ausprobieren. Der Ingo hat einfach versucht und dann ist es kaputt gegangen. Dann habe ich gedacht, okay, dann fixe ich es mal schnell, ist wieder kaputt gegangen. Aber
das war super
jetzt
geht's
kaputt. Aber haben wir das eigentlich angekündigt? Wir haben jetzt auch einen Ogg-Feed.
Genau.
Ist das eigentlich schon auf der Webseite verlinkt?
Nee, noch nicht. Bin ich noch nicht zugekommen. Aber wir haben jetzt einen Ogg-Feed. Verlinken wir mit auf der Webseite bei Abonnieren. Wer den Ogg-Feed abonnieren will, das geht jetzt. Also wir haben jetzt einen MP3-Feed, einen Ogg-Feed, demnächst haben wir wahrscheinlich noch einen M4A-Feed.
Hätten wir tatsächlich schon, wenn du, also würde
wenn du nicht das...
Nee, würde automatisch gehen, sobald mir die neuen Dateien, das macht er ja dann automatisch. Ja, genau. Also sobald wir die M4A-Dateien in unsere Metadaten eintragen.
Aber du kannst jetzt noch für den Chat, kannst du nochmal den Link reinposten, das ist glaube ich bei
Warte mal, ich habe mich gerade in meinen falschen Feedburner-Account eingeloggt.
Oh, dann geht's jetzt
nicht mehr.
Das ist vorbei einfach.
Der andere bloß einfach Ogg.
Ja, ich
Binärgewitter Ogg oder sowas.
Der heißt irgendwie...
Binärgewitter Podcast Ogg oder...
Genau.
Ich glaube so.
Das ist feeds.feedburner.com/binärgewitter-podcast-ogg.
Genau, ich habe ihn auch gerade in den Chat gepostet.
Ja. Ach, genau, so der. Gut. Ja. Also ich bin ja nicht der Meinung, dass wir unbedingt Ogg anbieten müssten, aber das ist
doch, cool. Ogg ist frei.
Ja, es hat funktioniert und solange sich andere Leute um das Ogg kümmern, dann ist es okay.
Genau.
Ja.
Das ist noch so die große Ankündigung. Also
ja.
Wir basteln immer schön weiter an unserem Dingsy, an unserem Octopod.
Ja, also die nächste Stufe wäre jetzt halt noch das...
Ich habe auch Open Graph eingebaut.
My God.
Open
jetzt Graph. Können wir alles machen.
Alles.
Open Graph ist dieser Vorschlag von Facebook, wie man im Header so bestimmte Sachen angibt. Also wir hatten ja immer das Problem, dass Flutter nicht automatisch unser Bild gefunden hat.
Ach so.
Und jetzt finden sie das Bild.
Das ist gut.
Kannst du so ein paar Meta-Informationen angeben, wie nimm dieses Bild bitte, wenn hier drauf
verlinkt wird. Mehr Meter.
Mehr
Meter ist mehr Gewinn.
Mehr Meter. Das könnte man vielleicht auch nochmal ein extra Plugin bauen, aber da habe ich jetzt, da bin ich
nicht. Ach Quatsch.
Ein ganzer
Meter. Das muss einfach funktionieren. Einfach rein, copy and paste.
Ja, es geht ja auch. Also.
Ja.
Weil jeder will Open Graph haben, ist doch klar.
Jeder.
Warum sollte man es nicht haben wollen? Siehst du?
Keine Ahnung, funktioniert.
Weil richtig. Man Closed Graph will.
Oh no.
Ingo, komm.
Echt. Was?
Ja. Du wirst gleich zusammen genäht, echt.
Er hat nämlich eine Handnähmaschine.
Jetzt habe ich Angst.
Ja, zu Recht.
Ja.
Eine babyblaue Hand-Dingsmaschine.
Nähmaschine.
Nähmaschine.
Richtig.
So retarded.
So awesome.
Nee.
Das ist schon ganz cool eigentlich. Sieht aus wie ein Tacker, aber eine Nähmaschine.
Richtig.
Mhm. Warte mal, dann müssen wir noch Open Graph verlinken hier. Open Graph. Was
ist denn das? Open ja genau, Graph also die nächsten Schritte, sobald ich mal irgendwie zeitlich irgendwie mal wieder dazukomme oder Motivation dafür habe, besser gesagt.
Du bist so aktiv.
Werden wahrscheinlich sein, dass wir dann anfangen, auch mal mit dieser Podlove-Spezifikation unsere Links untereinander zu verlinken, sodass man quasi auch unsere Feeds untereinander zu verlinken, sodass man quasi auch, wenn das der Client unterstützt, auswählen kann, welchen der Feeds man denn haben möchte, für die mehreren Audioformate und so weiter. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir da eine Feed-Matrix automatisch bauen, die quasi Kategorien mal Audioformate macht, sodass wir quasi jede Kombination...
Dass ja auch den Special-Feed
genau, dass wir quasi abonnieren können. Wir haben ja momentan nur zwei Kategorien, einmal Talk und einmal Spezial.
Reicht ja.
Würde das halt bedeuten, dass wir quasi für jede Kombination Kategorie Audioformat plus nochmal für den eigentlichen Hauptfeed in allen Audioformaten da jeweils einen Feed generieren, dass ihr abonnieren könnt, bis er schwarz werdet.
Genau. Ja, also es ist noch viel zu tun. Auch dieses Verlinken gerade wäre auch noch gut. Also dass man auf einem Podcast an eine bestimmte Stelle mit Zeit verlinken kann. Also da gibt es noch viele tolle Projekte, die man mal angehen kann. Und ihr könnt uns natürlich mithelfen, wenn ihr sagt, ihr habt hier in dem
Das fertig.
Ja, oder ich meine, wir sind ja auf GitHub, ne? Ihr könnt einfach auf GitHub /binärgewitter gehen, euch die Issues angucken und wenn ihr meint, hey, ihr codet jetzt mal eins davon dazu, gerne.
Genau.
Ja, also es ist...
Ist halt alles in Ruby und Liquid, also das Templating-System ist Liquid und es basiert halt alles auf Dings da, Octopress. Octopod ist unser Fork. Und irgendwann sollten wir da auch mal ein ordentliches Readme zuschreiben, dass es klar ist, dass es jetzt irgendwie was Eigenes ist.
Weil könnte auch so ein paar Sachen wieder zurückgeben, wie das Flutter-Teil.
Habe ich schon vor, allerdings ich werde Dinge, die wir hier schon eingebaut haben, irgendwann mal in meinen privaten Blog einbauen und dann gucken, dass ich das wieder, dass ich da Pull-Requests stelle. Ist, glaube ich, besser, wenn man das aus einem unmodifizierten Octopress macht, als
ja.
So. Aber mal gucken, dass wir da halt die Flutter-Integration in PWG und so den Audio-Player vielleicht, den haben wir ja auch noch gebaut und so Geschichten. Das können wir dann auch mal wieder zurückfließen lassen.
Flutter habt ihr geklaut? Oder wir?
Nee.
Ganz selber
gebaut. Das haben wir selber gebaut.
Selber geschrieben. Weil ich habe den gleichen Code schon mal gesehen, aber von 2011 oder so.
Das ist der normale Flutter-Embed-Code. Da kannst du nicht so viel anders machen. Nee,
auch die Variablen-Namen.
Was?
Ja.
Haben wir selber gebaut.
Awesome, weil wir so gut sind. Oder ihr, ich mache ja nichts.
Okay. Auf jeden Fall, Ock gibt's jetzt als Feed. Mhm. Also abonniert schön fleißig. Und
genau, und härter flattern.
Und härter nähen und
genau, wünschen euch. Genau, einfach mal anpöbeln.
Und anpöbeln. Pöbelt doch mal die Leute an, dass sie Pfaff, super Pfaff benutzen.
Ja, genau.
So,
bin jetzt freut sich hart.
Schluss.
Ja.
Bis dann, ciao. Wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf.
Ja. Habt Spaß.
Am Gerät.
Gewinnen.
Nicht bis nächste Woche, sondern bis übernächste Woche.
Richtig.
Vermutlich. Es sei denn, es ändert sich noch und sehr kurzfristig was.
Genau. Aber folgt uns auf Twitter, dann kriegt ihr immer das Neueste.
Aber nächste Woche ist Media Night. Deshalb, wenn ihr aus Stuttgart kommt, könnt ihr mal in der HDM vorbeikommen.
Ja. Und Flydie Hallo sagen. Ja.
Wichtig. Leute an Pullwind, dass sie die was in den Hut werfen.
Ja.
Genau. Auf der Media Night.
Tschüss. Richtig. Ciao. Dann.